Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Frau Dorothee Bär, sowie den Bundesminister für besondere Aufgaben, Herrn Thorsten Frey, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Hierfür ist eine Gesamtdauer von 8 Minuten vorgesehen. Und bestenfalls teilt man die sich, jeweils 4 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, nach 8 Minuten werde ich dann quasi ein Zeichen geben und das dann auch bitten zu beenden. Und das Wort hat zuerst die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Frau Dorothee Bär. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank. Ich möchte anfangen mit einer guten Nachricht der Woche. Ich glaube, dass eine der Top-Nachrichten in den letzten Tagen sicherlich die erfolgreiche Artemis-Mission war. Und da hat mich besonders an der Berichterstattung auch gefreut, dass sehr, sehr viel die Rede davon war, wie viel Technik aus Europa, aber auch wie viel Technik aus Deutschland kommt. Und ich bin den Koalitionsfraktionen auch dankbar, dass wir nachher das Ganze noch ausführlicher in einer Aktuellen Stunde beraten werden. Wir haben beispielsweise, um schon mal einem Thema vorzugreifen, auch das wichtige Service-Modul beigesteuert. Und die Crew hat unsere Technik nach der Rückkehr ganz stark gelobt und hat gesagt, dass sie noch besser funktioniert hätte als im Simulator. Und das sage nicht ich, sondern es ist ein Zitat von Matthias Maurer, unserem Astronauten. Also ein ganz klarer Beweis, dass wir Hightech können. Apropos Hightech, da möchte ich gleich anschließen mit der Hightech-Agenda. Die haben wir in Raketengeschwindigkeit in den letzten Monaten auf den Weg gebracht, haben jetzt gerade unsere Roadmap-Prozesse und werden Ende Mai unsere Hightech-Agenda-Tage haben. Wir arbeiten noch in den letzten Wochen jetzt mit Hochdruck darauf hin und parallel gehen aber die Flaggschiffe des Bundes auf die Reise, wie beispielsweise unser Quantenforschungssatellit, der Aktionsplan Fusion oder auch unsere Gründungsoffensive in der Biotechnologie Go BioNext. Das durfte ich gestern mir auch in Leipzig schon mal anschauen, was daraus Großartiges entstehen kann in der ganzen Biotechnologieszene. Und natürlich muss man spüren, Frau Präsidentin, wo sehe ich denn, wann die 4 Minuten rum sind?
Das muss man fühlen.
Ach,
das
muss fühlen. Ah, okay.
Okay. Ich werde Ihnen einen Hinweis geben, das kommt dann nachher.
Okay.
Wird dann die Zeit laufen.
Also aber ich gebe ein Zeichen. Mich. Okay, wenn ungefähr die 4 Minuten rum sind. Also, dann möchte ich vielleicht, das wusste ich jetzt nicht, dass ich auch noch das spüren muss. Also, natürlich muss man spüren, kommt jetzt auch in meiner Rede, was wie Hightech im Alltag ankommt. Und wir haben gerade unser Plakat gewechselt am Ministerium, aber bis vor 1-2 Tagen hing da noch Greta Niewiłkowska. Ja, Domski. Sie ist das Model für das Wissenschaftsjahr zur Zukunft der Medizin. Und das Besondere an Greta, an unserem Bionic-Model ist, dass sie eine Roboterhand hat, einen Roboterarm hat. Da ist sie unsere Botschafterin und sie lebt eben vor, was möglich ist, Hightech statt Handicap. Und entsprechend fördern wir auch die Medizintechnik und noch vieles mehr. Und da geht es zum Beispiel wirklich voran bei Frauengesundheit, bei geschlechtersensibler Medizin. Auch da stellen wir 90 Millionen Euro in dieser Legislaturperiode dafür bereit. Mit dem Gesundheitsministerium zusammen sind es dann sogar 100 Millionen. Wir verstetigen.
Wie viel noch?
Wir verstetigen auch das Netzwerk Universitätsmedizin. Wir sind gestartet in die nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen. Und meine Timekeeperin, Staatssekretärin Konnemann, sagt, ich darf jetzt abgeben an den Staatsminister im Kanzleramt. Vielen herzlichen Dank.
So, das Wort erteile ich dann auch. Und der Staats- oder der Bundesminister hat sogar 5 Minuten Zeit. Bitte sehr.
Ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frau Kollegin Bär hat deutlich gemacht, wie wichtig Forschung, Technologie und auch Raumfahrt für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ist. Und sie hat im Grunde genommen auch sehr klar gemacht, wie wir als Bundesregierung etwa über die Hightech-Agenda in diesem Bereich arbeiten. Ich will als weiteren Aspekt hinzufügen, dass wir natürlich wissen, dass wir unter einem enormen Handlungs- und Reformationsdruck in der Bundesrepublik stehen. Es ist vieles zu tun und damit starten wir auch längst. Wir haben in diesen Tagen den Vorschlag der Bundesgesundheitsministerin Wagen vorliegen, nach einer grundlegenden Reform der Krankenversicherung. Wir werden im Juni die Ergebnisse der Alterssicherungskommission haben, die wir sehr schnell dann auch im Gesetzgebungsprozess umsetzen möchten. Und wir wissen natürlich auch, dass neben diesen Strukturreformen wir die Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes weiter verbessern müssen. Damit sind wir gestartet, etwa im Bereich der Steuerpolitik, wenn es um Sonderabschreibungen für Ausrüstungsinvestitionsgüter ging, die schrittweise Reduzierung der Körperschaftssteuer und vieles andere mehr. Das gilt für den Energiebereich, wo wir ebenfalls gestartet sind, mit einer Abschaffung der Gasspeicherumlage, mit einer Reduzierung der Netzentgelte, wo wir aktuell die Verständigung der Bundesregierung mit der Europäischen Kommission im Bereich des Industriestrompreises haben und zahlreichen Gesetzesvorlagen, die die Bundeswirtschaftsministerin auf den Weg gebracht hat, zur Stärkung der Energieversorgung, der Energiesicherheit und auch der Bezahlbarkeit von Energie. Ich will als zentralen Bestandteil hier die Kraftwerksstrategie nennen, um steuerbare Energie und Energieversorgungssicherheit möglich zu machen und darüber hinaus den Ausbau regenerativer und erneuerbarer Energien auch daran zu orientieren, dass es netzdienlich ist, dass es effizient ist und dass es auch kostengünstig erfolgen kann. Das sind die Voraussetzungen. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir das hohe Tempo in diesem Bereich, aber auch die Akzeptanz dauerhaft erhalten können. Ich will darüber hinaus erwähnen, dass uns natürlich auch die Stärkung der Sicherheitsbehörden in der Bundesregierung zentral wichtig sind. Dazu gehört beispielsweise auch, dass heute das Kabinett die Speicherung von IP-Adressen und die damit erfolgten Konsequenzen beschlossen hat. Wir werden in der nächsten Woche im Kabinett eine ganze Reihe von Gesetzen beschließen, die die digitalen Befugnisse der Sicherheitsbehörden, aber auch der Strafverfolgungsbehörden stärken werden, um damit mehr Sicherheit in unserem Land zu erreichen. Und damit versuchen wir, auch über das hinauszugehen, was der Koalitionsvertrag vorgezeichnet hat, damit wir wegkommen aus einer Phase der Stagnation hin zu einer Phase des Wirtschaftswachstums. Dafür müssen die Strukturen reformiert werden, und das bringen wir auf allen Wegen auf den Weg. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich, und Sie beide haben sich die Zeit sehr gut aufgeteilt und noch etwas übrig gelassen. Dankeschön dafür. Und wir starten jetzt mit der Befragung der beiden Regierungsmitglieder. Kurz zur Erläuterung. Es wird eine Fraktionsrunde geben. Das heißt, die erste Frage eine Minute, Antwort eine Minute, Nachfrage ist möglich, eine halbe Sekunde, das wäre etwas sehr sportlich, und Antwort dann auch eine halbe Minute. Und dann kommt die weitere Runde, wo dann auch weitere Fragen später gestellt werden dürfen. Letzter Hinweis, bitte darauf achten, wir zeigen das farblich an. Und ab Gelb kann man zu Ende kommen, ab Rot ist dann Ende. So, jetzt hat für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Oliver Birkhan das Wort. Bitte sehr.
Ups, mein Vorname ist eigentlich Christoph, aber Oliver ist auch nett. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, im aktuellen Koalitionsvertrag heißt es, dass Politik zielgerichtet und wirkungsorientiert sein soll. Wie erklären Sie sich Ihre Äußerung, dass Deutschland angeblich im Bereich der Frauengesundheit, Sie haben es vorhin auch angesprochen, ein Entwicklungsland sei, während andererseits Ihr Ministerium auf eine Anfrage von uns ausführt, dass es weder aus ethischen noch rechtlichen Gründen zu einer Unterrepräsentation von Frauen in klinischen Studien kommt? Die bestehenden gesetzlichen Regelungen bereits seit längerem eine Berücksichtigung von Frauen sicherstellen? Und die Bundesregierung kein grundsätzliches strukturelles Problem beim prävalenzbasierten Einschluss der Geschlechter in klinische Prüfungen sieht, und schließlich die Bundesregierung offenbar keinen unmittelbaren regulatorischen oder strukturellen Handlungsbedarf in diesem Gebiet sieht. Also die Frage, worauf gründet sich Ihre Einschätzung, und falls diese begründet ist, welche regulatorischen Maßnahmen sind von Ihrer Seite geplant? Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mich zu einem meiner Lieblingsthemen äußern zu dürfen. Da bin ich Ihnen sehr dankbar. Also wir wollen die Forschung zur Frauengesundheit stärken. Das haben wir ganz klar im Koalitionsvertrag verankert. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ganz dringende Forschungsfragen. Einmal die Unterschiede bei den Geschlechtern in der Diagnostik. Es ist nach wie vor so, dass wenn Sie einen Herzinfarkt bekommen, eine Frau im Schnitt eine Stunde später in ein Krankenhaus eingeliefert wird, als es bei dem Mann der Fall ist. Es geht um die Therapie von Erkrankungen, aber es geht natürlich auch um die Fragestellungen grundsätzlicher Art, wenn es um reine Frauenkrankheiten geht. Wir haben über all die Jahre auch zum Beispiel in der Endometriose überhaupt keine Forschungsgelder zur Verfügung gestellt. Den Missstand haben wir jetzt aufgehoben. Es geht um reproduktive Medizin. Auch da werden Sie mir zustimmen, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied macht, auch bei der Reproduktionsmedizin, was der Unterschied auch ist von einer Eizellspende oder einer Samenspende beispielsweise. Für die, die es nicht verstehen, kann ich das gerne nochmal erklären, dass das auch ganz große Unterschiede in den Geschlechtern mit sich bringt. Wir bauen die Forschung weiter aus. Wir haben gerade die zweite Dankeschön. Ausschreibungsrunde.
Sie haben die Chance für eine Nachfrage.
Ja, leider sind Sie nicht zu Ihrem Ende gekommen, dahingehend, welche regulatorischen Maßnahmen Sie vorsehen. Aber die Frage ist, wenn ich mir jetzt die Mittel ansehe, die aufgewandt werden für Geschlechter- oder bevölkerungsgruppenspezifische Forschung, ist auffällig, dass im letzten Jahr der Aufwand für Männer 1% etwa des Mittelsaufwandes für Frauen Betrug. Ist es wirklich da gerechtfertigt, von einem Entwicklungsland zu sprechen, wenn man allein sieht, dass wir hier zum Beispiel mit Schering in Berlin wirklich Vorreiter in der Frauengesundheit haben, die schon seit weit über 100 Jahren in diesem Bereich forschen? Danke.
Ja, wir müssen was machen, definitiv, weil wir müssen den Gender Data Gap in der klinischen Forschung reduzieren. Und der weibliche Körper ist wesentlich komplizierter als der männliche Körper. Ja, da können Sie jetzt den Kopf hin und her, aber eine Frau hat einen Zyklus, eine Frau kann schwanger werden, das kann der Mann nicht und da forschen wir auch nicht dran, dass er es kann. Woran wir aber schon forschen, ist, dass wir beispielsweise auch daran forschen, dass es Verhütungsmittel geben soll, auch für Männer und Frauen, damit nicht immer nur die Frauen damit alleine gelassen werden.
Wir kommen zur nächsten Fraktionsfrage. Und für die SPD hat Frau Dr. Caroline Wagner das Wort. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich auch an Ministerin Beer. Es geht um die europäische Forschungspolitik. Die steht jetzt vor großen Weichenstellungen. Das 10. Forschungsrahmenprogramm, der European Research Act und der European Innovation Act werden in den nächsten Monaten verhandelt. Mich würde interessieren, welche Schwerpunkte die Bundesregierung bei diesen anstehenden Gesprächen setzt und welche europäische Forschungspolitik, in welchen Bereichen Sie diese stärken wollen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Für uns im Ministerium ist ganz klar, dass auch das EU-Rahmenprogramm insgesamt schon wirklich seit 1984 ein ganz wichtiges Kernstück auch ist von unserer Forschungspolitik. In den letzten Jahren war es ja auch immer möglich, dass es da steigende Budgets gegeben hat, erweiternde Fördermaßnahmen. Und wir sind jetzt momentan in den Verhandlungen beim FP10, erst unter der dänischen, jetzt unter der zyprischen Ratspräsidentschaft und wollen eben beispielsweise dafür sorgen, dass wir auch insgesamt noch mal in die Struktur, in die vier Säulen reingehen, die für uns wichtig sind, was die exzellente Forschung betrifft. Wir haben noch die Situation, dass wir genau schauen müssen, wenn es dann in irgendeiner Weise jetzt auch zu den Finanzverhandlungen kommt. Und Sie kennen den Bundeshaushalt, Sie kennen aber auch die Situation in der, auf der EU-Ebene, wo auch keine goldenen Säckel mehr verteilt werden, dass wir ganz klar versuchen müssen, dass wenn es um die Investitionen in die Wissenschaft geht, dass es dazu keine Kürzung geben kann. Die Mittel, die bis jetzt vorgesehen sind, sind unseres Erachtens kann man sich darüber streiten, ob sie ausreichend sind, aber wir wollen doch in die Innovation, ins Wissen gehen.
Danke sehr. Und es gibt die Möglichkeit für eine Nachfrage, bitte.
Frau Präsidentin, mich würde noch interessieren, inwiefern oder in welchen Bereichen Sie die Schwerpunkte in der Bundespolitik im Bereich Forschung hier verzahnen möchten mit den europäischen Forschungsvorhaben, um hier möglichst effiziente Aufgabenverteilung vorzunehmen. Wo sehen Sie da besondere Felder?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, genauso wie wir es mit den Ländern machen bei der Hightech-Agenda Deutschland, dass wir das auch mit der Europäischen Union machen, um da die Programme miteinander zu verzahnen, ob das jetzt in der Fusion ist, ob das in der KI ist, aber genauso immer in einer ganz engen Abstimmung auch mit der für uns zuständigen Kommissarin, mit Frau Sarajeva, sind wir da in einem permanenten Austausch, aber auch bilateral mit den einzelnen Staaten, dass wir versuchen, da auch Synergien zu schaffen, entweder direkt bei den Ländern, die an uns angrenzen, aber auch insgesamt dann im Rahmen der Ratspräsidentschaft, wo wir jetzt auch die nächsten Räte auch wieder haben und genau die Hightech-Agenda auch versuchen, die mit den anderen Ländern hinzubekommen.
Gerade noch mal, jetzt wird ja die Zeit oben angezeigt mit der Farbe und dann, glaube ich, ist das eine gute Orientierung. Für Bündnis 90, die Grünen, hat jetzt Frau Abgeordnete Ayşe Azar das Wort. Bitte sehr.
Frau Ministerin, 36% aller Studierenden sind aktuell armutsbetroffen. Wir haben steigende Lebenshaltungskosten, explodierende Mieten und das BAföG reicht einfach nicht mehr zum Leben. Die Hochschulrektorenkonferenz und das Deutsche Studierendenwerk sprechen von einem Trauerspiel, weil Sie und Herr Klingbeil sich seit Monaten darüber streiten, wie man denn die angekündigte BAföG-Reform finanzieren will. Gleichzeitig haben Sie 1,6 Milliarden Euro beschlossen für einen Tankrabatt, was nach Meinung aller Experten am Ende hauptsächlich den Mineralölkonzernen zugutekommen wird. Ist es aus Ihrer Sicht wirklich die richtige Prioritätensetzung mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes? Und wann können die Studierenden damit rechnen, dass die versprochene BAföG-Reform tatsächlich kommt?
Liebe Frau Kollegin Azar, vielen Dank, dass Sie das BAföG ansprechen. Wir haben es ja im Koalitionsvertrag verankert, dass uns das gemeinsam ein wichtiges Anliegen ist. Und ich würde Sie einfach nur bitten, auch nicht unterschiedliche Themenfelder gegeneinander auszuspielen. Für mich ist es genauso wichtig, wie ich mich für die Belange der Studentinnen und Studenten einsetze, dass ich mich auch für die Bürgerinnen und Bürger einsetze, die jeden Tag eben auch, weil sie auf die Arbeit müssen, weil sie zu pflegenden Angehörigen fahren, dass sie sich auch das Tanken noch leisten können. Also das eine hat mit dem anderen ehrlicherweise überhaupt nichts zu tun. Übrigens wird der Tankrabatt auch nicht von meinem Haushalt finanziert. Und ein letzter Satz, Lars Klingbeil und ich streiten nicht, wir diskutieren um die besten Lösungen.
Eine Nachfrage.
Sie hatten ja im Herbst von einem sexy BAföG gesprochen. Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn wir ein BAföG hätten, das auskömmlich wäre zum Leben. Ich würde Sie tatsächlich fragen, können die Studierenden tatsächlich damit rechnen, dass die BAföG-Reform zum Wintersemester kommt? Bitte antworten Sie mit Ja oder Nein.
Wie gesagt, wir sind jetzt noch mitten in den Verhandlungen zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem BMFTR. Und deswegen bin ich da ganz guten Mutes, dass wir am Ende auch zu einer Lösung kommen werden. Das ist auch beiden Koalitionsfraktionen sehr wichtig, die sich da auch schon auf die Inhalte verständigt haben. Und alles hängt ja, wie Sie es auch gerade gesagt haben, auch aus unterschiedlichen Bereichen mit allem zusammen. Das betrifft auch meinen Haushalt. Und ich möchte, dass mein Haushalt so zukunftsfähig aufgestellt ist, dass er für alle Belange, für die ich zuständig bin, dann auch auskömmlich ist und eben auch für die Studentinnen und Studenten.
Dankeschön. Wir fahren fort in der Fraktionsrunde. Und jetzt hat für die CDU-CSU-Fraktion Herr Abgeordneter Florian Ost das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich richte meine Frage an Frau Ministerin Beer. Ein klarer Fokus auf mehr Wertschöpfung, das ist unser politisches Ziel. Angewandte Forschung ist die Voraussetzung für Innovation, höhere Produktivität und neue Wirtschaftskraft. Und aus diesem Grund haben wir den klaren Anspruch, bei Forschung und Entwicklung wieder weltweit führend zu sein. Und aus diesem Grund investieren wir mit der Hightech-Agenda 18 Milliarden Euro bis 2029 in 6 Schlüsseltechnologien. Dafür brauchen wir auch die klügsten Köpfe in Deutschland. Der Wissenschaftsstandort Deutschland zieht schon heute viele Spitzenforscher an. Mit dem 1000-Köpfe-Plus-Programm machen wir Deutschland für die besten Wissenschaftler noch attraktiver. Frau Ministerin, welchen Beitrag leistet das 1000-Köpfe-Plus-Programm zur Umsetzung der Hightech-Agenda?
Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie das 1000-Köpfe-Plus-Programm ansprechen, weil das etwas ist, was wir gleich im letzten Jahr zu Beginn des Amtsantritts umgesetzt haben. Ich möchte an der Stelle auch mal ganz deutlich unseren Kooperationspartnern danken, von Alexander von Humboldt, der DFG und dem DAAD, dass wir wirklich von Anfang an da Hand in Hand gearbeitet haben. Wir haben Stand letzter Woche, da sind die neuen Zahlen jetzt gekommen. Wir haben ja erst Mitte, Ende letzten Jahres angefangen. Aufgrund der Haushaltsverhandlungen haben wir jetzt ganz aktuell 286 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 45 Nationen, die jetzt schon bei uns sind. Das ist ein ganz, ganz großer Erfolg. Und wenn man sich anschaut, ist es spannenderweise auch so, dass die sich auch sehr entlang der Schlüsseltechnologien der Hightech-Agenda orientieren. Das ist 35% aus den Lebenswissenschaften, 32% aus den Naturwissenschaften, 22% aus den Ingenieurswissenschaften und dann auch noch mal 12% aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Und das ist toll. Und ich kann auch an der Stelle immer wieder nur sagen, kommet zuhauf. Wir haben die Wissenschaftsfreiheit im Grundgesetz garantiert und das gibt es nur in Deutschland.
Die Möglichkeit zur Nachfrage, bitte.
Frage, Frau Ministerin, wie stellen Sie sicher, dass die im Rahmen des 1000-Köpfe-Plus-Programms gewonnenen internationalen Forscher auch über die Dauer des geförderten Aufenthalts hinaus dauerhaft für den Innovations- und Wissensstandort Deutschland gewonnen und vor allem gehalten werden können?
Also das ist eine Frage, ob das wirklich unbedingt zu 100% die Intention sein muss. Ich würde sagen, auf der einen Seite ist es so, dass wir jetzt einen ganz großen Generationenwechsel an unseren Hochschulen auch haben. Wir werden in den nächsten Jahren rund 44% unserer Professuren im Wechsel haben. Das heißt, da ist auch sehr viel, die in den Ruhestand gehen. Das ist das eine. Aber ich erlebe auch, dass viele, die bei uns bleiben wollen, auch bei uns bleiben können. Aber ich möchte auch eine Lanze für diejenigen brechen, die unsere Kultur, unsere Werte mitnehmen und wieder in ihre Heimatländer zurückgehen und dann auch immer gute Botschafterinnen und Botschafter für Deutschland auch aus ihren Heimatländern heraus sind.
Und für diese Fragerunde hat nun für die Fraktion Die Linke Frau Abgeordnete Heidi Reicheneck, bitte.
Thema Gender Gap. Ich denke, es ist Zeit, dass Herr Frey auch mal eine Frage bekommt. Letzte Woche wurde ja ein Papier vom Paritätischen Wohlfahrtsverband veröffentlicht, was im Kanzleramt koordiniert wurde. Und nicht nur meine Fraktion ist entsetzt darüber, mit welcher Brutalität da Kürzungen bei Kinder, Jugendlichen, Familien und auch Menschen mit Behinderung vorgenommen werden sollen. Und bevor Sie jetzt sagen, das ist ja nur ein Arbeitspapier, also die ersten Vorschläge daraus, die finden sich schon beispielsweise in der SGB-8-Reform. Deswegen ist das ja nicht nur ein abstraktes Gedankenspiel, sondern schon eigentlich eine konkrete Drohung und auch ein konkreter Plan, der dahinter steckt. Und deswegen würde ich Ihnen einfach gerne die Gelegenheit geben, jetzt einmal deutlich zu machen, was passiert jetzt als nächstes mit diesem Papier? Womit müssen wir da als nächstes rechnen? Wer war da eigentlich genau beteiligt, auch gerade aus den Ländern und auf Bundesebene? Das ist ja alles noch ein bisschen obskur, wenn man da Nachfragen stellt. Und vor allen Dingen, haben Sie sich auch mal mit den gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Kürzungsorgie beschäftigt und auch mit den finanziellen, da wir ja alle wissen, wenn man bei Prävention spart, dann zahlt man am Ende doppelt und dreifach drauf.
Frau Kollegin Reicheneck, das, was Sie ansprechen, das ist leider ein unabgestimmtes Arbeitspapier, das an die Öffentlichkeit gelangt ist, ohne dass es dafür bestimmt war. Ich will mal auf den Prozess eingehen. Es ist tatsächlich so, dass schon im Koalitionsvertrag angelegt ist, dass wir uns mit dem Thema Kinder- und Jugendhilfe auseinandersetzen, dass wir uns mit dem Bundesteilhabegesetz der Eingliederungshilfe auseinandersetzen. Dazu gibt es beispielsweise einen Dialogprozess im BMAS. Dazu gibt es auch einen Referentenentwurf im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Bildungs- und Familienministerium. Und es gibt einen Auftrag aus der Ministerpräsidentenkonferenz vom 4. Dezember des letzten Jahres, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, weil zur Wahrheit eben auch gehört, dass die Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe und auch der Kinder- und Jugendhilfe sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt haben und das dazu geführt hat, dass die Kommunen im letzten Jahr ein Defizit von über 30 Milliarden Euro hatten. Jetzt geht es darum, zu überlegen, wie man das am besten hinbekommt.
Eine Nachfrage.
Kommunen besser ausgestattet werden. Ich bin aber sehr irritiert, dass die einzige Reaktion von Ihnen ist, hier Kürzungsvorschläge zu machen. Wir haben immer wieder runde Diskussionen, auch im zugehörigen Fachausschuss, die deutlich zeigen, dass wir eigentlich viel höhere Bedarfe haben. Sie haben da konkrete Vorschläge, zum Beispiel für Alleinerziehende. 300.000 Kinder wären da von Kürzungen betroffen. Auch bei der Schulassistenz 450.000 betroffene Kinder. Also müssen die sich jetzt Sorgen machen, dass sie unter ihrem Spardiktat leiden? Das habe ich da jetzt so konkret rausgehört.
gehört haben, Frau Reicheneck, dann war das nicht zutreffend. Das ist eine Ideensammlung, die ist unabgestimmt, die ist ungewichtet, die ist nirgendwo diskutiert und deswegen ist davon auch nicht auszugehen. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wir schauen müssen, dass Ausgaben, Qualität und Leistbarkeit in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Darauf habe ich Ihnen in der Antwort geantwortet. Und wir werden selbstverständlich am Ende keine Entscheidungen treffen. Das gilt für alle staatlichen Ebenen, die nicht verantwortungsvoll sind.
Wir kommen jetzt zur nächsten Runde. Und für die AfD hat Herr Abgeordneter Ronald Gläser das Wort. Bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an Minister Frey. Zunächst mal, wenn Sie der Antifa Geld geben, dann ist das gerade keine Stärkung von Sicherheitsbehörden, sondern das Gegenteil davon. Diese Bundesregierung hat nach etlichen Klagen sehr spät, aber sie hat die härtesten linksradikalen...
Entschuldigung, ganz kurz. Wenn wir uns darauf einigen könnten, ganz gleich, wer die Frage stellt, der Fragesteller hat das Wort. Bitte.
Diese Bundesregierung hat nach etlichen Klagen sehr spät die härtesten linksradikalen Buchläden aus der Förderung beim Buchhandlungspreis rausgenommen. Das kam spät, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir warten jetzt darauf, dass es auch beim Verlagspreis endlich zu einem Umdenken kommt. Der Unrast Verlag hat im vergangenen Jahr aus dem Kanzleramt 50.000 Euro bekommen. Und jetzt kam raus, dass er sich in der Hetzkampagne gegen News beteiligt. Da werden Anwohner aufgewiegelt, da werden Mitarbeiter eingeschüchtert. Ich frage mich, wie kann das sein? Und ich frage Sie, wann drücken Sie die Stopptaste und verhindern, dass mit den Steuergeldern linksradikale Verlage unterstützt werden?
Also das, was Sie ansprechen, betrifft unterschiedliche Themenbereiche, unterschiedliche Programme der Bundesregierung. Wir stellen sicher, dass damit die Demokratie gestärkt wird und nicht Antidemokraten. Das machen wir mit zahlreichen Maßnahmen, die von den beteiligten Ministerien auf den Weg gebracht sind. Und insofern können wir sicherstellen, dass das Geld, das durch die Steuerzahler zur Verfügung gestellt wird, auch nur dort ankommt, wo es unsere Demokratie, die Gesellschaft und das Zusammenleben stärkt.
Eine Nachfrage?
Vielen Dank, Herr Minister. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Buchhandlungspreis der Vielfalt und der Kultur in unserem Land dienen soll und nicht der Demokratie. Das ist ja, wäre ja dann Demokratie leben oder ein anderes Programm. Aber bitteschön, ich frage Sie trotzdem, wie kann es sein, dass Bekennerschreiben oder das Leitfäden zum Verfassen von Bekennerschreiben oder Buchtitel wie Feministisch Morden die Demokratie in unserem Land sicherstellen?
Herr Kollege, ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass ich geantwortet habe auf unterschiedliche Fallgestaltungen, die Sie in Ihrer Frage auch angesprochen haben. Wir schauen uns die Dinge sehr genau an. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir sicherstellen können, und Sie haben ja verschiedene Beispiele dazu auch bereits benannt, dass wir sicherstellen können, dass das Steuergeld dort eingesetzt wird, wo es von den Programmen und den Zielsetzungen des Parlaments betrachtet auch ankommen soll.
Danke sehr. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage der SPD-Fraktion. Und Herr Abgeordneter Daniel Waldi hat das Wort. Bitte.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Frey. Sie sind ja nicht nur Chef des Bundeskanzleramtes, sondern auch Beauftragter der Bundesregierung für die Nachrichtendienste. Und am 1. April, da feierte ja der BND seinen 70. Geburtstag. Andere lassen es in dem Alter etwas ruhiger angehen. Den Eindruck hat man beim BND nicht. Und Sie sprachen ja auch in Ihrer Eingangsbemerkung davon, dass die Stärkung der Sicherheitsdienste etwas ist, das sowohl jetzt im Kabinett heute beschlossen wurde, als auch in den kommenden Wochen. Und vor dieser Frage oder vor diesem Hintergrund möchte ich Sie fragen, vor welchen Herausforderungen sieht denn die Bundesregierung, sehen Sie den BND und wie stellen Sie sich da auch die Zukunft für unseren Bundesnachrichtendienst in den nächsten 70 Jahren vor?
Herr Kollege Baldi, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Die Herausforderungen für die Nachrichtendienste, aber insbesondere für den BND als Auslandsnachrichtendienst, ergeben sich natürlich aus allen Herausforderungen, die wir als Zeitenwende bezeichnen. Und das bedeutet, dass wir angesichts der größeren sicherheitspolitischen Herausforderungen auch gute nachrichtendienstliche Ergebnisse brauchen. Dafür müssen wir weiter arbeiten. Das geschieht im Hinblick auf die personelle Ausstattung, die technische Ausstattung. Das bezieht sich allerdings auch auf den rechtlichen Instrumentenkasten. An dem arbeiten wir mit Hochdruck, nämlich an einem entsprechenden nachrichtendienstlichen Gesetz, um genau diese Voraussetzungen zu schaffen. Das wird im Parlament planmäßig noch in diesem Jahr geregelt und gelöst werden können. Und damit schaffen wir die Voraussetzungen, dass der BND und die Nachrichtendienste insgesamt die Herausforderungen bewältigen können.
Eine Nachfrage? Bitte.
Nach einem guten Plan. Und Sie haben ja aber auch die personellen Herausforderungen angesprochen. Jetzt hat der Business Insider vor, ich glaube, 2 Tagen berichtet, dass beim Bundesnachrichtendienst mehrere 100 Stellen aktuell offen sind. Die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter, die Beamtinnen und Beamten, die Soldatinnen und Soldaten, die beim Bundesnachrichtendienst sind, machen ja eine herausragende Arbeit. Und dennoch stellt sich ja die Frage, wie schaffen wir es, diese Lücke im Personalkörper zu schließen? Sie haben ja angesprochen, es wird andere technische Herausforderungen geben. Wie schaffen wir es, dass auch die Mitarbeiter zum Bundesnachrichtendienst kommen, die wir da auch brauchen?
Das ist eine Frage, mit der wir uns ganz intensiv beschäftigen. Der BND hat an der Arbeitgebermarke sehr intensiv gearbeitet. Wir brauchen nicht nur hochqualifiziertes, sondern in der Regel auch sehr spezialisiertes Personal. Das ist anspruchsvoll in Zeiten des demografischen Wandels. Und es gibt ein paar Besonderheiten. Lange Sicherheitsüberprüfungen, Handyverbot am Arbeitsplatz, selbstverständlich. Darüber hinaus ist Homeoffice natürlich in diesem Bereich in der Regel nicht möglich und vieles andere mehr, was die Spezifika im Bereich der Nachrichtendienste ausmacht.
Dankeschön.
Und das ist eine besondere Herausforderung.
Bitte sehr, die AfD-Fraktion.
Ja, meine Nachfrage hier zur Leistungsfähigkeit des BND. Welche Reformen wurden eigentlich nach dem völligen Versagen des BND im Zusammenhang mit der Sprengung von Nord Stream 2, die uns ja offensichtlich nicht bekannt war und auch durch keinerlei Maßnahmen des BND im Vorfeld zu verhindern gesucht worden ist, gezogen?
Herr Kollege Reichert, ich weise diese Unterstellung mit Nachdruck zurück. Der BND leistet eine herausragend gute Arbeit, und wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass es unter erschwerten Bedingungen auch in Zukunft möglich ist.
Danke schön. Dann geht die nächste Frage jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. Konstantin von Notz, bitte sehr.
Ja, Frau Präsidentin, Herr Minister Frey, auch ich richte meine Frage an Sie in Ihrer schönen Aufgabe als Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Es ist angeklungen, der Kollege Baldi hat es gesagt, es gibt zahlreiche große Herausforderungen in dieser veränderten geopolitischen Lage, in der wir uns beklagenswerterweise befinden. Russland befindet sich längst mit Europa und Deutschland in einem Schattenkrieg. Und anders als das aus anderen Ecken dieses Plenums hier kommt, muss man das meiner Ansicht nach klar benennen. Teil dieser Kampagnen gegen Deutschland sind Desinformationskampagnen, die sich auch gerade aktuell gegen den Bundeskanzler richten, mit Diffamierungen und schlimmsten falschen Geschichten, die digital sich ihren Weg suchen. Das hat die letzte Bundesregierung auch schon erlebt. Was tut die Bundesregierung jetzt, um sich gegen diese illegitime Beeinflussung unserer Demokratie zu wehren?
Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. von Notz, für diese Frage. Es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir dazu auf den Weg gebracht haben. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir auch an einer Novellierung des BND-Gesetzes arbeiten und dafür unter anderem auch in diesem Bereich Voraussetzungen schaffen möchten. Das hängt damit zusammen, wie wir die Kapazitäten zur Datenerhebung, zur Datenauswertung, zur Datenspeicherung verbessern, um gerade in dem von Ihnen angesprochenen Bereich tatsächlich auch stärker und wirkungsmächtiger zu werden. Es ist jedenfalls eine Herausforderung, die sich gegen unseren Staat, die Gesellschaft und die Demokratie im Ganzen richtet. Und deswegen ist es auch eine der Schwerpunktaufgaben des BND.
Da es eine Hauptfrage war, haben Sie die Möglichkeit für die Nachfrage.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Minister. Nachgefasst, auch wieder anknüpfend beim Kollegen Baldi, die Reform soll kommen, jetzt nun schon seit langer Zeit. Auch die letzte Bundesregierung hat das mit Verzögerungen übergeben, was ich beklage. Wann konkret und ohne es im Detail besprechen zu wollen, soll tatsächlich, wie der Innenminister es sagt, auch der Inlandsnachrichtendienst ein Geheimdienst werden, Herr Frey? Glauben Sie nicht, dass das mehr Probleme schafft, als Probleme löst?
Wir glauben, dass angesichts der Herausforderungen der Gesetzentwurf respektive die beiden Gesetzentwürfe, die wir dazu machen, die Probleme löst und nicht neue Probleme schafft. Aber am Ende des Tages ist der Gesetzgeber der Deutsche Bundestag und deswegen ist natürlich nicht maßgeblich, was wir vor der parlamentarischen Sommerpause im Kabinett beschließen, sondern am Ende der Deutsche Bundestag hier im Gesetzgebungsverfahren macht. Da arbeiten wir sehr gut zusammen und deswegen bin ich sicher, dass wir zum Jahresende diese Gesetze auch unter Dach und Fach haben werden.
Eine Nachfrage für die AfD. Herr Abgeordneter Rainer Kraft, bitte.
Vielen Dank. Herr Minister Frey, Sie haben es auf diese und auch die vorhergehende Frage geantwortet, welche Pläne Sie haben, um auf der organisatorischen Ebene den Bundesnachrichtendienst zu ertüchtigen. Aber ich frage Sie, wie wollen Sie es schaffen, dass Sie den BND und andere Geheimdienste auch gegen schlechte Entscheidungen auf den obersten Ebenen ertüchtigen können? Ich spiele hier an auf die Entscheidung des damaligen Kanzleramtsministers Frank-Walter Steinmeier, der die Aufklärung gegenüber Russland eingestellt hat, was ja, wie wir im Nachhinein wissen, eine sehr schlechte Idee war.
Wenn Sie das Thema Aufgabenprofil ansprechen, dann ist das eine Entscheidung, die die Bundesregierung im Ganzen trifft. Und ich muss es zurückweisen, dass da in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Der BND war jederzeit in der Lage, die Arbeit zum Schutz unseres Landes zu verrichten, die notwendig war. Und wir arbeiten nach vorne gerichtet an genau diesen Themen weiter. Darüber unterrichten wir im Übrigen auch den Deutschen Bundestag in dem dafür vorgesehenen Gremium. Insofern ist hier Transparenz im Rahmen der Möglichkeiten hergestellt.
Danke sehr. Dann kommen wir zur nächsten Hauptfrage der Fraktion CDU/CSU. Und Frau Abgeordnete Dr. Katja Strauß-Köster hat das Wort. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister Frey. Die Hauptquellen zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs in Europa sind freiwillige Meldungen von Missbrauchsdarstellungen durch die Internetanbieter, häufig aus den USA. Die bisherige rechtliche Grundlage dafür auf EU-Ebene, die sogenannte Übergangsverordnung, ist am 3. April 2026 ausgelaufen. Eine Einigung über die geplante dauerhafte Regelung konnte bislang nicht erzielt werden. Das Bundeskriminalamt warnt nun davor, dass die Zahl entsprechender Hinweise auf sexuellen Missbrauch deutlich zurückgehen könnte, nämlich um 80%. Wie bewerten Sie diese Situation und das Verhalten der Akteure auf der EU-Ebene?
Sehr geehrte Frau Kollegin Strauß-Köster, mir steht es nicht zu, sozusagen Bewertungen anderer Parlamente abzugeben und der Entscheidungen, die dort getroffen sind. Fakt ist, dass wenn es um den Schutz von Kindern vor Missbrauch geht, mit dieser Entscheidung wirklich ein Bärendienst geleistet wurde, weil diese Interimsverordnung hat eine Ausnahme von der E-Privacy-Richtlinie ermöglicht und damit den Ansatz dafür geschaffen, dass diejenigen, die Kinder missbrauchen, dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir hoffen jetzt, dass dieses Verfahren jedenfalls bis Juni diesen Jahres abgeschlossen werden kann auf europäischer Ebene. Es ist nicht nur bedauerlich, man findet kaum Worte, dass hier Kinder missbraucht werden, wir es eigentlich verhindern könnten, aber nicht tun.
Eine Nachfrage?
vielen Dank, dass Sie die Nachfrage zulassen. Meine Bewertung ist, ich bin bestürzt, dass es auf EU-Ebene und auch hier im Haus offensichtlich keine Mehrheit mehr für Kinderschutz gibt. Die Nachfrage ist, die vorherige Regierung hatte sich bei der Umsetzung von Regelungen zur IP-Adressenspeicherung eher zurückhaltend gezeigt. Nun ist mit dem heutigen Kabinettsbeschluss endlich Bewegung in die Sache gekommen. Welche Rolle kann die von der Bundesregierung geplante IP-Adressenspeicherung bei der Bekämpfung des Kindesmissbrauchs spielen?
Sehr geehrte Frau Kollegin, Sie haben das Wesentliche im Grunde genommen schon gesagt. Ich bin wirklich glücklich über diese Entscheidung des Kabinetts heute, weil die IP-Adressenspeicherung häufig der einzige Ansatzpunkt ist, wenn es darum geht, sexuellen Kindesmissbrauch im Netz zu ahnden, zu verhindern, auch für die Zukunft. Und deswegen ist es ein gewaltiger Schritt nach vorne, an dem wir Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang gezahnt haben. Das muss man tatsächlich sagen. Und insofern ist es wirklich ein guter Tag für die Sicherheit, insbesondere auch von Kindern.
Dankeschön. Wir haben zwei weitere Nachfragen. Einmal Frau Abgeordnete der CDU-CSU, Tijen Ataoglu, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister Frei, bekannte Fälle haben gezeigt, manchmal reicht alleine eine einzige IP-Adresse oder ein ganzes Kinderschändernetzwerk aufzudecken. Bedauerlicherweise ist der Zustand in der Europäischen Union allerdings so, dass wir auf Hinweise von US-amerikanischen Organisationen wie beispielsweise NCMEC angewiesen sind. Daher ist meine Frage, was können wir in Deutschland oder auch in Europa tun, um unsere Kinder selbst schützen zu können?
Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist bedauerlicherweise so, dass ein Großteil der Hinweise über sexuellen Kindesmissbrauch im Netz aus den USA kommen, insbesondere von dieser halbstaatlichen Organisation NCMEC. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass das dann nicht im Raum stehen bleibt, sondern tatsächlich auch in Deutschland verfolgt werden kann. Bisher war das eher unzureichend der Fall. Mit der IP-Adressenspeicherung und auch mit anderen Maßnahmen zur Stärkung der digitalen Ermittlungsbefugnisse wird das deutlich besser werden. Und ich freue mich, dass wir dann auch in der Lage sind, die Möglichkeiten zu nutzen.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Rainer Kraft das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich glaube, dass jeder in diesem Haus, und ich stelle niemandem etwas Böses, dass wir alle am Schutz von Kindern interessiert sind. Aber Herr Frei, wie stehen Sie und die Bundesregierung zu der Tatsache, dass man Kinder heutzutage de facto im Katalog kaufen kann, unter Umgehung deutschen Rechtes, und Kinder damit auf den Status einer Handelsware reduziert werden?
Herr Kollege Kraft, wie soll ich dazu stehen? Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und unsere Politik ist darauf ausgerichtet, Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Und zwar in jeder Form, so wie wir insgesamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen möchten, um die Sicherheit bei uns im Land zu stärken.
Dankeschön. Wir kommen zur nächsten Fraktionsfrage. Und das ist für die Fraktion Die Linke, Frau Abgeordnete Nicole Gohlke, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Ministerin Beer. Immer mehr Studierende in Deutschland leben in Armut. Wer keine reichen Eltern hat, muss oft mehrere Nebenjobs machen, um sich über Wasser zu halten. Und das BAföG reicht eben hinten und vorne nicht mehr aus. Jetzt hat Schwarz-Rot sich verabredet, in diesem Wintersemester die Wohnkostenpauschale im BAföG um 60 Euro zu erhöhen. Aber das Kabinett legt eben bislang nichts vor. Und man hört nur von dem Streit zwischen den Ministerien, wer das eigentlich bezahlen soll. Sie haben gerade gesagt, man soll die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Das habe ich vernommen. Aber ich möchte Ihnen doch gerade kurz vorrechnen. Die 2 Monate Tankrabatt, die die Bundesregierung gerade beschlossen hat, kosten fast 25 Mal so viel wie eine höhere Wohnpauschale für die Studis. Ich möchte Sie konkret fragen, warum ist im Bundeshaushalt kein Geld für Studierende zu finden, sondern eben nur für die Unternehmen und Autofahrer, auch wenn das auch sehr wichtig ist? Die Preissteigerungen betreffen ja alle und natürlich auch die Studierenden.
Liebe Frau Kollegin Gohlke, auch da kann ich mich einfach noch mal wiederholen. Man kann in jedem einzelnen Haushalt oder bei einem Haushalt sagen, warum ist das notwendig, warum ist das notwendig, warum wird das oder warum wird das gemacht. Diese Art erwarte ich ehrlicherweise von gewählten Mitgliedern des Deutschen Bundestages nicht. Sie kennen sich gut aus. Sie wissen, wie die einzelnen Haushalte aufgestellt sind, aufgestellt werden. Und genauso wie ich in meinem eigenen Bereich nicht zulasse, dass da Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Warum wird was für die Raumfahrt ausgegeben? Warum wird nicht alles in die Gesundheitsforschung ausgegeben? Möchte ich das bei den unterschiedlichen Bundeshaushalten eben auch nicht. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben gesagt, wir werden uns das BAföGs noch mal annehmen. Das ist übrigens auch mehr als nur eine Erhöhung. Es geht auch darum, dass das BAföG leichter zugänglich gemacht wird, dass auch die Studentinnen und Studenten die Möglichkeit haben, auch niederschwelliger es zu beantragen. Es hat ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Das hat mit unserem BAföG-Chatbot zu tun, den wir demnächst auf den Markt bringen werden. Also es ist ein ganz großes Gesamtpaket. Aber noch mal, das eine tun, ohne das andere zu lassen, ist die richtige Lösung. Und nicht zu sagen, macht lieber das und macht lieber das nicht.
Danke sehr. Eine Nachfrage bitte.
Gute Idee, wenn Sie beides machen würden. Das wäre die richtige Antwort. Ich will noch mal konkret nachfragen zur Lebensrealität von Studierenden. Ein WG-Zimmer kostet momentan 512 Euro im Schnitt, also im Bundesschnitt. Das sind noch mal 3,9% mehr als im Vorjahr. Und das heißt, an 83% der Hochschulstandorte übersteigt die Durchschnittsmiete die BAföG-Wohnkostenpauschale. Jetzt wollen Sie diese Wohnkostenpauschale anheben auf 440 Euro. Aber das hieße, auch nach dieser Reform würden immer noch an 5 von 6 Hochschulstandorten, würde das Geld nicht ausreichen, um die tatsächliche Miete zu bezahlen.
Danke,
ich frage Sie, wie sollen die Studierenden diese Lücke schließen?
Es ist übrigens nicht verboten, neben dem Bezug von BAföG übrigens auch bei den Studentinnen und Studenten, die kein BAföG beziehen, nebenbei auch noch zu jobben. Ich habe mir mein ganzes Studium auch selber finanziert, weil meine Eltern nicht BAföG-berechtigt waren und trotzdem musste ich mir mein Studium selber verdienen. So, und ich muss mal ganz offen sagen, wir haben einfach Zeiten von großen Herausforderungen. Alle sollen ihren Gürtel enger schnallen. Die Bundesgesundheitsministerin legt jetzt wirklich einen sehr, sehr mutigen Reformentwurf vor, auch was die Gesundheitskosten betrifft. Und wir müssen uns das in jedem einzelnen Bereich einfach anschauen. Wenn der Wille nach Reformen wirklich so groß ist, müssen alle mitmachen. Und nochmal, Nebenjobs bringen niemanden um.
Danke sehr. Wir kommen zur nächsten Fraktionsrunde und die nächste Hauptfrage hat für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Hans-Jürgen Gossner. Wo ist er? Genau da.
Frau Präsidentin, liebe Frau Ministerin Beer, laut einer Pressemitteilung Ihres Hauses vom 6. März soll noch in diesem Jahr ein wissenschaftlicher Bundespreis für Geschlechterforschung ausgelobt werden. Ich persönlich finde es ja echt löblich, wenn in der Wissenschaft neue Erkenntnisse zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen gewonnen werden, beispielsweise in der Medizin. Da aber im Koalitionsvertrag allerdings von geschlechtlicher Vielfalt die Rede ist, lautet meine Frage an Sie, von wie vielen unterschiedlichen Geschlechtern gehen Sie genau aus, die von der Forschung berücksichtigt werden sollen? Können Sie da eine Zahl zurufen?
Bei dem Bundespreis, den wir ausloben werden, geht es ganz klar und ganz zielgerecht darum, auch da noch mal sichtbar zu machen, dass die Forscherinnen in der Regel, manchmal auch Forscher, ihren Beitrag dazu leisten, dass es dann auch möglich sein wird, zum einen, was ich vorhin schon beschrieben habe, was den Gender Data Gap betrifft, aber auch was auf der anderen Seite neue Erkenntnisse auch in der Frauengesundheit betrifft, dass wir da noch mal zum einen eine Lücke schließen und dass wir auf der anderen Seite aber auch für diejenigen, die jetzt mit einem Medizinstudium beginnen, wo sie oft ein Medizinstudium beginnen, ohne jemals damit behelligt zu werden, dass es auch andere Herausforderungen gibt in der Frauengesundheit, dass wir das sichtbarer machen, dass wir auch Vorbilder in den Raum stehen. Und genau darum geht es.
Eine Nachfrage?
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für die Nichtbeantwortung. 2024 wurde in Bayern die Gendersprache in Behörden für unzulässig erklärt, da es sich um Eingriffe in Wortbildung, Grammatik und Orthographie handle und jede sprachliche Künstlichkeit zu vermeiden sei. Dürfen sprachbewusste Bürger darauf hoffen, dass Sie die Gendersprache für Ihr Ministerium ebenfalls für unzulässig erklären und sich in Zusammenarbeit mit den Ländern für eine Verbreitung dieser Regelung einsetzen werden?
Thank you.
Für mich ist es wichtig, dass immer beide angesprochen werden. Deswegen sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, da weigern Sie sich ja auch schon und sagen, bei liebe Kollegen sind alle mitgemeint, für mich nicht. Deswegen mache ich da einen Unterschied. Es gibt bei mir keine Binnen-Is und keine Sternchen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es schöner ist, im Fluss auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Aber ich sage es auch mal ganz deutlich, weil Sie Bayern ansprechen. Für mich kann ich sagen, auch wenn ich aus Franken komme, Liberalitas Bavaria leben und leben lassen. Und wir haben wichtigere Probleme in diesem Land.
Dankeschön. Jetzt hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Herr Dr. Hans Theiss.
Frau Ministerin, im Gegensatz zur AfD sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Frauengesundheit als wichtiges Querschnittsthema so stark vorantreiben. Uns würde interessieren, welche weiteren medizinischen Schwerpunkte Sie noch im Forschungsbereich setzen wollen.
Ja, da gibt es so viel. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch im Rahmen jetzt nicht eine spezielle Erkrankung, aber ich durfte heute auch an der Charité wieder sein, wo auch neue Gebäude errichtet wurden und wo es jetzt auch beispielsweise mehr nochmal darum geht, in den ganzen Bereich der Gen- und Zelltherapien hineinzugehen, wo es darum geht, auch individualisierte Medizin möglich zu machen, wo jetzt zum Beispiel auch geforscht wird an den neuen Zentren, dass es möglich ist, dass wir hoffentlich irgendwann auch mal im ganzen Medizinbereich auf Tierversuche verzichten können. Also da ist, glaube ich, ein so unerschöpfliches Potpourri, an dem wir arbeiten wollen, von der künstlichen Intelligenz in der Diagnostik, dann in dem neuen Erforschen von neuen Medikamenten. Da ist noch wahnsinnig viel möglich und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch mit dem Verbund, den wir haben oder mit dem nun mit unserem Netzwerk für Universitätsmedizin, dass uns
wir
da noch ganz
weit
viele
über der Zeit.
Durchbrüche gelingen
Nein,
können.
Weit über der Zeit. Ja. Danke. Wir kommen zur nächsten Hauptfrage. Die darf die SPD-Fraktion stellen. Und Frau Abgeordnete Truls Reichert, bitte.
Da sind wir dann bei Genderfragen angekommen.
Macht nichts. Entschuldigung, ich habe es gesehen. Genau, wollte Sie mal testen? Top, danke.
Hervorragend, hat geklappt. Alle sind noch wach. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister Frei. Aktuell wird ja eine Reform der Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. Die Kollegin Heidi Reicheneck hatte sie gerade schon angerissen und Sie haben den vorliegenden Referentenentwurf erwähnt. Wie bewerten Sie diesen Reformansatz? Welche Ziele verfolgen Sie mit dieser Reform, auch vor dem Hintergrund, dass Investitionen in eine qualitativ hochwertige Kinder- und Jugendhilfe, Investitionen in eine gute Zukunft unserer Gesellschaft und damit auch unserer Wirtschaft sind?
Vielen Dank, Herr Kollege. Es ist ein Referentenentwurf aus dem Haus meiner Kollegin Karin Prien. Und weil wir in der Abstimmung dieses Referentenentwurfs sind, möchte ich einfach um Verständnis bitten, dass ich da keine abschließende Bewertung vornehme. Dieser Referentenentwurf, der ist sozusagen auf dem Weg in der Bearbeitung, in der Abstimmung. Aber wenn Sie fragen, was ist Inhalt und Kern, dann geht es bei diesem Referentenentwurf vor allen Dingen darum, wie wir Organisations- und Strukturfragen besser lösen können, damit das eingesetzte Geld optimal im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt werden können. Und ich habe das vorhin schon mal angedeutet, wir haben dort erhebliche Steigerungsraten, die nicht zwingend auch in eine entsprechende Steigerung der Qualität gemündet sind. Daran müssen wir arbeiten, dass wir effektiver und besser werden.
Gibt es eine Nachfrage, Herr Abgeordneter?
Vielen Dank. Wir erleben ja gleichzeitig auch gerade eine Krise der mentalen Gesundheit von jungen Menschen. Das ging schon vor Corona los und nimmt jetzt auch weiter seinen Lauf. Das zeigt uns die Wissenschaft ganz eindeutig und auch junge Menschen selber artikulieren das ganz eindeutig, beispielsweise in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages oder gerade eben im Familienausschuss. Nicht nur mit Blick auf die Strukturreform, sondern auch darüber hinaus. Welche Maßnahmen schweben Ihnen denn vor, damit wir mit dieser Krise angemessen umgehen? Weil auch das ist eine Zukunftsfrage für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Dankeschön.
Da möchte ich Ihnen absolut recht geben. Da hat die Kinderkommission, da hat der entsprechende Familienausschuss hier wichtige Hinweise gegeben. Wir haben es aber auch schon im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union vereinbart. Und deswegen wird auf dieser Grundlage auch eine entsprechende Strategie ausgearbeitet, damit wir nicht mit isolierten Einzelmaßnahmen, sondern mit einem Gesamtkonzept dieser Herausforderung begegnen können. Denn das hat in der Tat, wie Sie es beschrieben haben, weit darüber hinausgehende Auswirkungen.
Ich schaue, es gibt keine weitere Nachfrage. Dann kommen wir zur nächsten Hauptfrage und wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen und Frau Abgeordnete Dr. Anja Reinalter hat das Wort. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Frey. Wir wissen, die Kommunen stehen finanziell unter Druck und das nehmen wir auch wirklich sehr ernst. Aber da kann es doch nicht sein, dass jetzt Sparvorschläge kommen, die ausgerechnet auf Kosten von Familien, von Kindern, von Jugendlichen, von Frauen gehen. Deshalb frage ich Sie, wie erklären Sie es einer Alleinerziehenden, die zu ihrem Chef gehen muss und der dringend Arbeitskräfte und Fachkräfte braucht, dass sie vielleicht ab Herbst doch noch nicht Vollzeit arbeiten kann, weil der Anspruch auf Ganztag wieder verschoben werden soll?
Frau Professor Reinalter, wir versuchen das Allerbeste, was wir machen können. Und Sie wissen, dass da auch in den vergangenen Jahren enorm viel bei den rechtlichen Rahmenbedingungen passiert ist. Und wir haben es jetzt damit zu tun, dass Sie Gesetze angesprochen haben, die wir im Deutschen Bundestag machen, die aber von den Städten und Gemeinden umzusetzen und zu finanzieren sind. Und uns geht es gemeinsam mit den Städten und Gemeinden und den Ländern darum, wie wir ein Höchstmaß an Effizienz erzielen, wie wir das, was wir hier entschieden haben, auch tatsächlich umsetzen können. Das ist unsere Zielsetzung, aber es muss am Ende eben auch bezahlbar sein. Und die Zielsetzungen, die wir hier gemeinsam vereinbart haben, die behalten wir weiter im Blick.
Dankeschön. Nachfrage?
Es stellt bezahlt, ganz klares Thema. Aber jetzt haben wir auch gehört, Sie wollen eine vollzeitige Erwerbstätigkeit und keine Teilzeit mehr. Wie passt das dann mit der Verschiebung des Rechtsanspruchs zusammen? Und was wir auch gehört haben, ist, dass Sie bei den Krankenkassen die Familienversicherung für Partner in Frage stellen oder beziehungsweise streichen wollen, wenn das Kind in der Schule ist. Mit der Begründung, es kommt ja der Ganztag. Das ist doch total widersprüchlich. Da fragt man sich, ob Ihre linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Wie erklären Sie das Familien und der Wirtschaft?
Frau Kollegin Reinalter, Sie sprechen jetzt sozusagen unterschiedliche Argumentationsfäden an. Fakt ist, im Bereich der Ganztagsbetreuung stehen wir zu den Zielsetzungen, die wir aufgelegt haben. Aber am Ende des Tages muss man es auch faktisch umsetzen können, weil das entsprechende Personal in den Kommunen auch tatsächlich da ist. Das ist eine Riesenherausforderung, wenn Sie mit den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sprechen. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich nichts gegen Teilzeit haben, sondern in vielen Fällen ist es für Frauen und Männer die einzige Möglichkeit, Arbeit und Familienleben zueinander zu bringen.
So, jetzt geht's. Eine weitere Nachfrage für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Corinna Rüffer, bitte.
Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, ich kann da sehr, sehr gut anschließen. Über ein Jahr hören wir von unterschiedlichen Persönlichkeiten aus der Regierungsseite, vom Bundeskanzler selbst, von Herrn Klingbeil, von Frau Baas, von Kerstin Griese, die auf der Bank sitzt, dass es nicht darum ginge, jetzt hier irgendwie an Leistungsrechte ranzugehen, sondern dass sie das Ziel verfolgen, als Regierung über Effizienz zu sprechen. Seit einiger Zeit liegt das Papier aus der Arbeitsgruppe vor.
Ihre Zeit ist abgelaufen. Auch Sie müssen sich dran halten. Also in der Zeit sollte man die Frage stellen.
Genau. Ich möchte wissen, ob das noch gilt oder ob es nicht mehr gilt.
Entschuldigung. Also kurz zur Erläuterung. 30 Sekunden. In der Zeit soll man die Frage stellen. Wie Sie sich das aufteilen, liegt bei Ihnen.
Frau Kollegin Rütter, uns geht es darum, dass wir mit möglichst wenig eingesetztem Steuergeld möglichst gute Ergebnisse erzielen. Jetzt sind wir aber ein Land, das seit einigen Jahren
stagniert, in der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nach vorne kommt, wie wir uns das vorstellen. Und auf der anderen Seite haben wir beispielsweise im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eine Verdoppelung der Aufwendungen in den letzten 10 Jahren erlebt. Insofern müssen wir das, was wir da haben, zueinander bringen. Und das passiert, indem wir ganz genau schauen, wo wir das Geld möglichst effizient einsetzen können. Von diesen Überlegungen können wir uns nicht frei machen. Wir leben und arbeiten ja nicht im luftleeren Raum.
Eine weitere Nachfrage für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Florian Müller, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, der Ausgangspunkt der Kollegin war ja die finanzielle Belastung der Kommunen. Die ist herausfordernd. Die kommunale Gestaltungsspielräume stehen auf dem Spiel. Welche Maßnahmen trifft denn die Bundesregierung, um den Kommunen in dieser schwierigen Situation zu helfen?
Sind, Herr Kollege Müller, eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Die jüngste ist ein Kommunal- und Länderentlastungsgesetz. Da geht es insbesondere um Unterstützung des Bundes bei der Rückzahlung kommunaler Altschulden. Das ist ein wichtiges und großes Problem, das wir jetzt angegangen sind. Und ansonsten möchten wir gemeinsam mit Ländern und Kommunen darüber uns unterhalten, wie wir die Ausgabendynamik im Bereich der Zuständigkeit der Kommunen brechen können.
Eine weitere Nachfrage geht an die Fraktion Die Linke. Frau Heidi Reicheneck, bitte sehr.
Also es ging ja bei der Kollegin vor allen Dingen auch um die Situation von Alleinerziehenden. Da würde ich jetzt gerne noch mal ansetzen, weil zum einen überlegt man, diesem Papier den Ganztag zu verschieben. Zum anderen will man den Unterhaltsvorschuss zurückdrehen auf 2017. Das bedeutet, ab 12 Jahren gibt es den einfach nicht mehr. Das heißt, die Alleinerziehende muss mehr arbeiten, weil sie kein Geld hat, aber kann nicht, weil das Kind nicht betreut wird. Deswegen würde ich einfach gerne noch mal Ihre Meinung dazu hören. Merken Sie diesen Widerspruch und was ist Ihre Reaktion darauf, gerade mit Blick darauf, dass immer wieder über Alleinerziehende geredet wird, die eigentlich mehr Unterstützung bräuchten, weil zum Beispiel das Kindergeld ja schon voll auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird?
Frau Kollegin Reicheneck, Sie sprechen ein durchgestochenes Papier, eine Ideensammlung an, die ich nicht näher kommentieren möchte. Aber ich möchte Ihnen sagen, durch die gesetzlichen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschuss hat sich der Aufwand in den letzten 10 Jahren verdreifacht bis vervierfacht für die Kommunen. Und um auf Ihre Frage ganz konkret zu antworten, ich finde, was man beispielsweise ändern kann, ist, dass es den staatlichen Unterhaltsvorschuss nur für diejenigen gibt, die auch tatsächlich sozial bedürftig sind und nicht für andere, wie es derzeit ist.
Ich bedanke mich. Und eine letzte Frage in dieser Runde, damit wir mehrere Fragen heute noch durchbekommen für Bündnis 90 Die Grünen. Wenn ich richtig gesehen habe, Frau Mayra Friesenmar, genau, Sie hatten sich gemeldet, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Frei, die kommunale Schieflage, die finanzielle kommunale Schieflage wurde angesprochen. Das misst sich ungefähr auf 30 Milliarden Euro. Das entspricht, wenn man es umrechnet, ungefähr 1% des Bruttoinlandsprodukts. Nun hat die Bundesregierung ja gerade ihre Wachstumsprognose runtergedrosselt auf nur noch 0,5%. Wäre das nicht ein Anlass für Sie auch zu sagen, jetzt entlasten wir die Kommunen, anstatt diese Streichliste vorzulegen, die ja nun kursiert?
Wir nehmen das mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass in den letzten 3 Jahren die kommunalen Defizite deutlich angestiegen sind. Aber es kann nicht so sein, dass wir Verschiebungen zwischen den politischen Ebenen in der Finanzierung vornehmen, denn die größten Defizite haben wir auf Bundesebene in finanzieller Hinsicht. Und deswegen müssen wir an die Aufgaben gehen und müssen dafür sorgen, dass die Ausgaben in einem gleichen Verhältnis zu den Einnahmen stehen, wie wir es uns auch tatsächlich leisten können.
Und wir kommen zur nächsten Runde, zur nächsten Hauptfrage. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Florian Müller.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an die Bundesforschungsministerin. Die Koalition hat sich ja eine ambitionierte Agenda im Bereich der Forschung, Technologie und Raumfahrtpolitik gesetzt, einerseits mit dem Innovationsfreiheitsgesetz und andererseits mit der Hightech-Agenda Deutschland. Die Hightech-Agenda Deutschland, die steht ja auf 2 Füßen. Einerseits den Flaggschiff-Maßnahmen und andererseits den Roadmap-Prozessen. Mich würde an dieser Stelle interessieren, die Flaggschiff-Maßnahmen, das sind ja besonders wichtige Projekte. Wie ist da der Stand? Wie viele Maßnahmen sind schon umgesetzt worden? Und was ist der genaue Nutzen?
Frau Ministerin.
Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Sie haben recht, die Umsetzung ist in vollem Gange. Wir haben ungefähr seit Beginn, seit Start der Hightech-Agenda auch ein Drittel der Maßnahmen bereits angestoßen. Beispiel letztes Jahr ein Start eines Quantenforschungssatelliten. Dann hatten wir, was ich eingangs auch erwähnt habe, den Kabinettsbeschluss zu unserem Aktionsplan Fusion der Bundesregierung. Dann haben wir Start der Projekte auch in der Biotechnologie. Wir haben unsere gute Aktion Go Bio jetzt in Go Bio Next schon im Dezember dann mit auf den Weg gebracht oder aber die Veröffentlichung auch der Förderrichtlinie zu energieeffizienten KI-Chips, Kolibri, die jetzt im Januar veröffentlicht wurde. Also so geht es jetzt sukzessive. Das sind mal größere Maßnahmen, es sind mal kleinere Maßnahmen. Aber im Großen und Ganzen kann man schon von einem Drittel sprechen. Einiges angestoßen, einiges abgeschlossen. Aber es ist ja eine permanente Daueraufgabe.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Beantwortung. Ich hatte ja schon die Roadmap-Prozesse angesprochen. Da gab es die Partnerdialoge, ein umfangreiches Beteiligungsverfahren. Könnten Sie das ein bisschen ausführen? Wie viele haben sich beteiligt? Wie ist das Ganze organisiert worden?
Also wir haben ganz klar gesagt, es ist auf der einen Seite die Wissenschaft, es ist die Wirtschaft und die Wirtschaft auch aufgeteilt in Großindustrie, in die Startups, aber auch in die KMUs und auch in das Handwerk. Und dann natürlich im Partnerdialog auch mit den Ländern. Es gab auch eigene Beteiligungsformate nur für die Länder. Das haben wir auch in der GWK so festgelegt, dass wir da enger zusammenarbeiten wollen. Und dann gab es zu den unterschiedlichen Schlüsseltechnologien auch dann die unterschiedlichen Roadmaps. Und vorstellen wollen wir das Ganze dann Ende Mai. Die werden in der unterschiedlichen Ausprägung sein, je nach Schlüsseltechnologien. Und da hoffe ich dann, dass nach der Vorstellung es aber dann trotzdem auch noch weitergeht, weil das soll ja nie ein Endpunkt eigentlich stattfinden, weil wir werden tatsächlich mit Forschung und mit Technologie nie am Ende sein. Mit den Einzelmaßnahmen schon. Aber
Frau Ministerin, Ihre Zeit. Dankeschön. Zu einer Nachfrage das Wort die Abgeordnete Azar.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, wir finden es sehr richtig, dass die Schlüsseltechnologien gefördert werden und die Strategie begrüßen wir ausdrücklich. Ich habe diese Woche einen Gastbeitrag von Ihrer Kollegin Frau Reiche gelesen in der Welt. Sehr interessant. Sie hat über die KI gesprochen und KI-Förderung. Und sie hat mit keinem Wort die Hightech-Agenda erwähnt. Das ist ja am Ende die Strategie der Bundesregierung. Ist es am Ende wirklich die Strategie der Bundesregierung, die Hightech-Agenda umzusetzen oder eine reine Strategie des BMFDR?
Das ist eine reine Agenda der gesamten Bundesregierung, noch nicht mal das. Es ist eine Agenda von ganz Deutschland. Ich habe ja gerade die Länder auch angesprochen. Also es spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, dass auch alle 16 Landesministerinnen und Landesminister da auch mit dabei sind, auch die grünen Landesminister, was uns auch sehr freut an der Stelle. Und deswegen ist es eine Gesamtmaßnahme. Wenn das Wort nicht vorgekommen ist, dann ist es bestimmt der Streichung zum Opfer gefallen.
Für die AfD hat jetzt das Wort der Abgeordnete Birkhan.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, die Hightech-Agenda-Tage, die irgendwann jetzt Mitte, Ende Mai stattfinden sollen. Jetzt ist es so gewesen, da war vor kurzem, hatten Sie auch vorhin erwähnt, eine Kernfusionsveranstaltung und da wurde keine der Oppositionsparteien eingeladen. Ist das denn für die Hightech-Agenda-Tage geplant? Und eine ergänzende Frage noch dazu. Wir kriegen jetzt immer sehr viele Berichte aus Ihrem Ministerium, die mündlich im Ausschuss vorgetragen werden, was uns nicht die Möglichkeit gibt, da näher einzugehen und uns ausreichend vorzubereiten. Sind Sie da in der Lage, dass das vielleicht verbessert wird in der Zukunft?
Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich kann das nicht beurteilen, wer wann wie jetzt eingeladen wurde. Das könnte ich Ihnen jetzt noch nicht mal sagen, wer jetzt zu dem Fusionskongress gezielt eingeladen ist, ob Sie es glauben oder nicht. Ich habe auch eigenständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir nicht alles vorlegen, was ja, wenn ich Sie jetzt verstehe, höchst skandalös ist. Wir haben aber eine ganz breite Einbindung. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, dass ich auch in die Ausschüsse komme, dazu berichte. Ich bin nicht nur im Haushaltsausschuss, ich bin nicht nur im Fachausschuss. Ich war zur Hightech-Agenda Deutschland jetzt auch im Digitalausschuss, weil mir das eben wichtig ist. Und da spreche ich mit allen Fraktionen. Und was die Berichte betrifft, auch diese Roadmaps, die werden auch schriftlich selbstverständlich.
Wir haben noch einige Nachfragen. Vielleicht kann man das dann damit einbauen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Kramling das Wort.
Ich will noch kurz sagen, das skandalös war mit Augenzwinkern, weil es versteht immer keiner Ironie. Das wollte ich noch einmal sagen. Okay.
Gut, der Hinweis ist vielleicht gut, Herr Kramling. Sie haben jetzt das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Ministerin. Erstmal vielen Dank. Die Hightech-Agenda ist wirklich ein großer Wurf, ist ein Meilenstein für Deutschland. Und ein Danke an Sie und an Ihr ganzes Haus, dass Sie diese Hightech-Agenda auch mit Leben füllen. Meine Frage ist, was haben denn die Menschen, was haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland von dieser Hightech-Agenda?
Vielen herzlichen Dank für die Frage. Das war tatsächlich nicht nur, was die Hightech-Agenda betrifft, sondern das war von Tag 1 an, seit dem 6. Mai letzten Jahres, genau mein Beweggrund, auch im Haus zu sagen, wir müssen uns jeden Tag überlegen, was haben 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger davon. Und ich habe ja vorhin schon einen ganz wichtigen Beitrag geleistet im Sinne von der Medizinforschung, in der Gesundheitsforschung, da wird es einfach am deutlichsten. Aber man kann alle einzelnen Schlüsseltechnologien durchdeklinieren. Wenn ich bei der Fusion es wirklich schaffe, dass wir die Energie der Sonne auf die Erde bekommen, alle Energieprobleme dann gelöst werden können, so kann man das bei jedem Einzelnen durchdeklinieren.
Dann hat zu einer weiteren Frage das Wort die Abgeordnete Dr. Lübcke.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Sie sprachen in Ihrem Eingangsstatement davon, dass Sie die Hightech-Agenda in Raketengeschwindigkeit auf den Weg gebracht haben. Jetzt geht es uns natürlich allen um Geschwindigkeit, um schneller Innovations- und Wissenstransfer in die Gesellschaft zu organisieren. Und dazu gehört natürlich auch die Umsetzung. In den Gesprächen, die wir mit PartnerInnen führen, kriegen wir doch zu hören, dass nach wie vor auch die Beantragung sehr, sehr, sehr lange dauert. Also dass an der Stelle noch keine... Die Frage ist, was planen Sie, damit schneller geht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hat sich auch die ganze Bundesregierung dem Thema Entbürokratisierung und Staatsmodernisierung verschrieben. Ich habe extra auch eine eigene Stabsstelle bei mir im Haus eingerichtet, wo es genau um diese Themen geht, weil genau diese Prozesse auch schneller werden müssen. Oft ist ja Bürokratie auch ein Synonym für Misstrauen. Klar brauchen wir auch Bürokratie, aber im Großen und Ganzen muss es schneller werden. Deswegen setzen wir jetzt auch bei bestimmten Schlüsseltechnologien, bei bestimmten Programmen auch gezielt nochmal auf die Sprint, unsere Agentur für Sprunginnovation, weil da geht es tatsächlich auch schneller. Aber insgesamt können wir in allen Bereichen schneller werden. Da gebe ich Ihnen absolut recht.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat noch eine letzte Nachfrage der Abgeordnete Theiss.
Sehr geehrte Frau Ministerin, ein wichtiger Teilbereich der Hightech-Agenda ist ja auch die Biotechnologie. Und darunter fällt auch die nationale Biobank. Wie ist denn da der aktuelle Stand und welche nächsten Schritte sind da geplant?
Zeitnah, würde ich sagen. Also wir arbeiten zeitnah dran. Ich bin wirklich guten Mutes, dass wir das jetzt innerhalb der nächsten Wochen, vielleicht Monate, aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr zeitnah noch auf den Weg bringen können, weil in der Tat ist es für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich, um den wir uns an der Stelle da nicht nur kümmern wollen, sondern auch kümmern müssen. Also ich kann versprechen, ich hoffe, dass es vor meiner nächsten Regierungsbefragung dann umgesetzt werden kann. Ich bitte das Kanzleramt, mich nicht zu früh einzuteilen.
Dann kommen wir zur nächsten Runde. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Abgeordnete Pascal Meiser.
Herr Minister Frei, wir alle wissen, wir haben nicht nur eine Spritpreiskrise, sondern wir drohen auch in eine allgemeine Preiskrise reinzurutschen. Jetzt hat sich die Bundesregierung entschieden, auf eine sozial geschaffelte Direktzahlung zu verzichten, zu unserem Bedauern. Stattdessen nehmen Sie die Arbeitgeber in die Verantwortung, für eine steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro zu sorgen und wollen das selbst steuerlich mit 2,8 Milliarden Euro gemäß der entsprechenden Vorlage fördern. Meine Frage an Sie, gehen Sie davon aus, dass alle Beschäftigten in den Genuss einer solchen zusätzlichen Entlastungsprämie kommen? Und wenn nicht, von welchem Anteil gehen Sie denn ungefähr aus? Sie müssen das ja mit Blick auf die Gegenfinanzierung, müssen Sie eine Prognose haben, auf der das entsprechend beruht. Sind es 30%, 50%, 70% oder doch 100% der Beschäftigten? Worauf basiert Ihre entsprechende Annahme?
Vielen Dank, Herr Kollege Meiser, für diese Frage. Zunächst einmal, es ist ein ganzes Maßnahmenbündel, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Dazu gehören kartellrechtliche Maßnahmen, dazu gehören organisatorische Maßnahmen, steuerliche Maßnahmen im Bereich der Mineralölsteuer, der Energiesteuer, die Sie angesprochen haben, und eben darüber hinaus auch eine 1.000 Euro Entlastungsprämie, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern steuer- und abgabenfrei zukommen lassen können. ganz oder teilweise oder auch überhaupt nicht, genauso wie es die betrieblichen Erfordernisse auch ermöglichen. Darüber hinaus kann dieser Aufwand dann auch wieder steuerlich geltend gemacht werden. Insofern gibt es schon einen ganz erheblichen öffentlichen Anteil daran. Ich kann es Ihnen nicht exakt sagen, aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass wir die Maßnahme bis zum 30.06. des Folgejahres ausgeweitet haben, kommen mehr Unternehmen in die Chance, es auch tatsächlich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen zu können.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Ja, Herr Minister, es wundert mich, dass Sie die Zahlen nicht kennen, aber vielleicht ist das jetzt auch eine Spezialsache nur für Sie. Wir haben heute Morgen im Ausschuss vom Finanzministerium gehört, dass es 30-40% sind in den Prognosen der Beschäftigten, die möglicherweise in den Genuss kommen. Das heißt, umgekehrt aber auch 60-70% der Beschäftigten würden nach dieser Prognose leer ausgehen. Finden Sie das dann auch gerecht, vor dem Hintergrund, dass damit ja 2,8 Milliarden Euro Steuergeld nur einer Minderheit zugutekommen? Und meine Frage ist, was darüber hinaus, was wollen Sie tun, damit möglichst viele Arbeitgeber auch ihre entsprechende Verpflichtung dann nachkommen?
Ihre Frage ist gestellt.
Vielen Dank, Herr Kollege Meiser. Tatsächlich ist es so, dass wir uns bei den Zahlen an dem orientiert haben, was die bisherigen Maßnahmen bei den Energiekosten, bei der Corona-Hilfe, zweimal ist es in der jüngeren Vergangenheit bereits praktiziert worden, auch tatsächlich genutzt wurde. Da ist es durchaus auch als eine zusätzliche Möglichkeit für Unternehmen begriffen worden, die man nutzen kann oder nutzen oder auch nicht nutzen kann. Und das stellen wir selbstverständlich den Unternehmen, ist doch klar, auch absolut frei. Es ist eine Entlastung der Arbeitgeber, nicht eine Entlastung des Staates, jedenfalls zum ganz überwiegenden Teil. Dadurch, dass es
Herr
Teil eines
Minister,
Maßnahmenbündels
ist, vorbei,
gehe davon aus,
Ihre
dass
Zeit
am Ende alle auch damit
Nachfrage.
Betroffen sind.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat noch eine Nachfrage die Abgeordnete Friesema.
Ja, sehr geehrter Herr Minister, die 1.000 Euro Prämie, die Arbeitgeber in ihren Beschäftigten auszahlen können, wurde angesprochen. Nun haben Sie als Kanzleramtsminister sich dazu entschieden, öffentlich zu sagen, dass die Beschäftigten des Bundes diese Prämie nicht ausgezahlt bekommen. Ich will Sie gerne fragen, wie Sie, sind ja selber Parlamentarier, dazu stehen, in diesem Jahr die Diätenerhöhung auszusetzen, die ja ungefähr 600 Euro betreffen wird, was mehr ist als der Bürgergeldregelsatz. Könnte das nicht eine Signalwirkung in die Bevölkerung sein und dieses Geld könnte dann dazu genutzt werden, auch Menschen in diesem Land zu entlasten?
Frau Kollegin, wir haben, was das Thema Diäten anbelangt, eine Entscheidung zu Beginn der Legislaturperiode getroffen, uns nämlich an der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung zu orientieren. Ich finde, dass das eigentlich ein ganz guter Maßstab ist. Und wie man konkret damit umgeht, das entscheidet immer das Plenum als Ganzes. Im Hinblick auf den öffentlichen Dienst kann man sagen, dass wir zurzeit gerade zwei Gesetze des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, nämlich den Alimentationsgrundsatz auch in der Gehaltstabelle abzubilden. Das führt zu erheblichen Mehrausgaben des Bundes.
Herr Minister,
und deswegen glauben wir, dass wir diese Herausforderung prioritär angehen.
Herr Minister, zu einer weiteren Nachfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Marcel Emmerich.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe auch eine Nachfrage an den Minister Frey. Sie haben das Thema Beamtenbesoldung gerade angesprochen. Nun ist es so, dass er dem Bundesinnenministerium da im Referentenentwurf ein ungeheurer Lapsus unterlaufen ist, denn demnach sollte es ja für Top-Beamte Gehaltssteigerungen um 2.000 Euro im Monat geben. Das wurde jetzt erstmal behoben. Was aber meine Frage ist, das war ja schon im Rahmen der Frühkoordinierung auch im Bundesfinanzministerium vorgelegt und auch im Kanzleramt. Niemandem ist das aufgefallen. Was ist da passiert? Wie unprofessionell hat die Bundesregierung an dieser Stelle gearbeitet?
Die Bundesregierung hat professionell gearbeitet, Herr Kollege Emmerich. Es ist tatsächlich so, dass was die politische Spitze anbelangt, also Bundeskanzler und Bundesminister, von Anfang an vorgesehen war, dass sie davon nicht profitieren würden, so wie das in der Vergangenheit auch schon der Fall war. Man hat sich dann dazu entschieden, dass man diesen Alimentationsgrundsatz und die daraus folgenden Konsequenzen bis zur Gehaltsgruppe B3 umsetzt. Und darüber hinaus nicht.
Und zu einer Nachfrage hat das Wort die Abgeordnete Heidi Reicheneck.
Vielen Dank. Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, dass wahrscheinlich nicht die Mehrheit der Beschäftigten in den Genuss der 1.000-Euro-Prämie kommen wird. Wer auf jeden Fall davon gar nicht partizipieren kann, sind Rentner und Rentnerinnen in diesem Land. Und wir wissen ja alle, dass dort schon jeder bzw. jede fünfte armutsgefährdet ist. Jetzt hat auch der Bundeskanzler gerade gesagt, die gesetzliche Rente soll nur noch eine Basisabsicherung sein. Also auch schon ganz klar gemacht, dass Altersarmut für ihn scheinbar kein Problem darstellt. Hat denn die Bundesregierung schon irgendwelche Vorstellungen, wie sie auch Rentner und Rentnerinnen in dieser Krise entlasten möchte?
Frau Kollegin Reicheneck, ich hatte ja gesagt, wir haben ein ganzes Bündel an Maßnahmen und davon sind viele Maßnahmen auch darauf ausgerichtet, wie man Rentnerinnen und Rentner entlasten kann. Am Ende des Tages geht es immer darum, zielgerichtet zu sein, wenig Bürokratie aufzubauen, tatsächlich missbrauchsfrei da durchzukommen. Das gelingt nicht überall gleichermaßen, aber wir glauben, dass die Mischung, die wir gewählt haben, dafür geeignet ist.
Und zu einer letzten Nachfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Limburg.
Danke, Frau Präsidentin. Herr Minister, auf die Nachfrage des Kollegen Emmerich, wie es zu diesem Fehler innerhalb der Bundesregierung bei der Gehaltstabelle kommen konnte, haben Sie geantwortet, die Bundesregierung hätte professionell gearbeitet, es hätte gar keinen Fehler gegeben. Das können wir ja nur so verstehen, als sei das in Wahrheit doch beabsichtigt gewesen. Und diese öffentlichen Aussagen, nein, das war nur eine fehlerhafte Tabelle, die stimmen offensichtlich gar nicht, wenn Sie so professionell gearbeitet haben. Und Sie haben es dann erst nach der öffentlichen Empörung wieder zurückgenommen. Sollen wir das so verstehen oder war es doch so, dass es einen Fehler gab? Aber dann müssen Sie Ihre Antwort auf den Kollegen Emmerich korrigieren und jetzt hier erläutern, wie es zu diesem Fehler kommen konnte.
Herr Kollege Limburg, ich will ganz ausdrücklich sagen, dass die Situation nichts mit Medienveröffentlichungen am vergangenen Wochenende zu tun hatte. Die Bundesregierung hat von Anfang an konsistent agiert. Der Bundesinnenminister hat dazu am Wochenende auch ausführlich Stellung genommen und diese Stellungnahme steht für sich.
Und wir kommen zur nächsten Hauptfrage. Jetzt hat das Wort für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Rainer Groß.
Bundesministerin Beer, Sie hatten Artemis II und das Mondprogramm erwähnt und dass dort deutsche Technik eingesetzt worden ist. Also wir wüssten schon, wer das erste deutsche Raumschiff auf den Mond steuern könnte. Private Pilotenlizenz ist bereits vorhanden. Ich möchte Sie allerdings konkret fragen, wurden öffentliche Mittel hier eingesetzt? Welche konkrete industrielle Wertschöpfung erwarten Sie aus diesem Programm? Und welchen konkreten Nutzen hat die deutsche Wirtschaft daraus? Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege. Wenn Sie sich jetzt selber angeboten haben, muss ich Sie leider enttäuschen. Man braucht noch mehr Ausbildung als die, die Sie wahrscheinlich diesbezüglich mitbringen. Der erste Deutsche, der mal...
Das war nicht auf mich bezogen.
Ach so, dann haben Sie sich komisch ausgedrückt. Also auf jeden Fall, was haben wir als Deutschland dazu geleistet? Auf der einen Seite das European Service Modul, auf der anderen Seite beispielsweise von jener Optronic Sternenkarten, die mit drin sind und mitgeholfen haben, dass man auch durchs Weltall navigieren kann. Wir hatten aber auch Start-ups mit dabei von einer ganz jungen Frau, die aus Sri Lanka nach Deutschland eingewandert ist und hier in Berlin ein Start-up gegründet hat und mit ihrem Tacheles dabei war, die jetzt auch Mondrover baut. Und das beantwortet auch schon die Frage, dass man natürlich durch die Raumfahrt, was die technologische Souveränität betrifft, was Wachstum, was Wohlstand betrifft, sehr, sehr viel wieder für unser Land zurückbekommt. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel die 5,4 Milliarden, die wir jetzt für die ESA zeichnen konnten, ja zu 100% auch wieder nach Deutschland zurückfließen. Und insofern
Ihre
ist
Zeit
die
zu Ende,
Raumfahrt ein großer Wachstumsmotor. Danke.
Zu einer Nachfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Kramling von der CDU.
Nee, er darf ja noch mal, oder?
Ach, Entschuldigung, Sie dürfen noch einmal. Das war mein Fehler.
Vielen Dank. Das ist für mich auch Erstlingswerk. Also bei den Piloten hatte ich eigentlich an jemand anders gedacht, aber Sie werden schon wissen, an wen ich gedacht habe. Konkret, in welchen Industriebereichen können wir eben aus diesen Rückflüssen aus der ESA profitieren, speziell Standort Bayern, wie wird dort die Raumfahrtindustrie entwickelt werden?
Ich bin Bundesministerin, Herr Kollege, und wir haben in sehr, sehr vielen Bundesländern eine florierende Raumfahrt, ein Raumfahrtökosystem. Bayern ist eins davon, Bremen ist ein anderes oder wenn ich nach Köln schaue, auch mit dem Hauptstandort DLR. Also wir sind bundesweit hervorragend aufgestellt. Wenn es zu den Microlaunchern geht, ist auch Baden-Württemberg ganz vorne mit am Start. Thüringen habe ich gerade schon genannt. Und wie ich es erwähnt habe, das ist natürlich einmal die Luft- und Raumfahrtindustrie. Auf der anderen Seite sind auch Module auch aus der Automobilindustrie dabei. Dann geht es sogar in den Gesundheitsbereich rein. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Und deswegen kann ganz Deutschland und unterschiedliche Branchen davon profitieren.
Ministerin, vielen Dank. Jetzt aber hat für die CDU-CSU-Fraktion die Nachfrage der Abgeordnete Kramling.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Es ist erstmal schön und gut zu wissen, wie stark die deutsche Wirtschaft ist und dass eigentlich keine Rakete ohne deutsche Technik ins Weltall fliegt. Ich habe eine Frage zum nationalen Raumfahrtgesetz. Das ist ja immer wieder mal auf der politischen Agenda. Sie setzen das jetzt um. Können Sie uns sagen, wie hier der aktuelle Stand ist?
Also so schlank wie möglich. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir tatsächlich uns ja immer die Frage stellen müssen, sowohl beim EU Space Act als auch bei einem nationalen Gesetz, dass wir so schlank machen, dass es die Wirtschaft nicht blockiert und der Wirtschaft nicht schadet, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Unwägbarkeiten, wenn dann auch Kooperationen stattfinden, nicht nur im europäischen Raum, sondern auch mit Partnern, was wir jetzt beispielsweise mit außereuropäischen Ländern haben, wie Norwegen, wie Kanada, dass es dann auch auf eine gute rechtliche, solide Basis gestellt wird. Und in dem Rahmen bewegen wir uns gerade und versuchen das eben auch so wirtschaftsfreundlich wie möglich zu machen.
Vielen Dank. Zu einer weiteren Nachfrage hat das Wort der Abgeordnete Dr. Rainer Kraft.
Ja, vielen Dank. Frau Ministerin, der Weltraum wird ein milliardenschwerer Zukunftsmarkt sein und Deutschland ist durchaus gut aufgestellt. Drei Agenturen sind in der Lage, Menschen ins All zu befördern. Statistiken erwarten auch für den Menschen mal ganz im Allgemeinen starke Wachstumskurven. Hat die Bundesregierung Ideen oder die Vorstellung, auch die ESA dahingehend zu ertüchtigen, zusammen mit den Partnern, dass auch die ESA in der Lage ist, Menschen in das Weltall zu befördern?
Wir haben letztes Jahr bei der Konferenz ja ganz klar auch unsere Programme gezeichnet, auch die Programme gezeichnet, wo wir eine Programmführerschaft haben. Das ist jetzt erstmal auf 3 Jahre ausgelegt. Und wir arbeiten eben sehr, sehr stark an den Kooperationen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass wir jetzt zwar die Mission, die jetzt um den Mond rumging bei Artemis II, dass die von der NASA ist, aber gleichzeitig hätte die NASA-Mission ohne deutsche Technik zum Beispiel nicht stattfinden können. Und wir haben enge Kooperationen zwischen der NASA und der ESA, aber auch zwischen der NASA und dem DLR.
Ihre Zeit, Frau Ministerin. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Hauptfrage. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Abgeordnete Dr. Lina Seitzel.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundesministerin Beer, mit der Initiative Forschung und Anwendung haben wir uns vorgenommen, die regionale Innovationsökosysteme zu stärken. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften spielen dort eine zentrale Rolle. Deshalb meine Frage, welche Maßnahme wird Ihr Haus zur Umsetzung der Initiative Forschung und Anstrengung anstreben? Und wie sollen dabei insbesondere die Hochschulen für angewandte Wissenschaften berücksichtigt werden?
Vielen Dank, Frau Kollegin Seitzel. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Von der Grundlagenforschung, die ganz hervorragend ist, in die Anwendung zu kommen, ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Wir wollen insgesamt da wesentlich stärker in den Transfer hineingehen und haben uns da nicht nur bei mir im Haus, sondern auch als alle 17 Ministerinnen und Minister committed, auch in der GWK, dass wir das gemeinsam vorantreiben in unterschiedlichen Säulen, aber dass wir ganz besonders auch die HAWs in den Blick nehmen. Genauso wie ich waren wahrscheinlich Sie und viele Kolleginnen und Kollegen jetzt auch erst letzte Woche bei der Jahrestagung. Da haben wir das auch noch mal im Detail besprochen, wie diejenigen, die auch einen so engen Kontakt haben, auch in ihre mittelständischen Unternehmen hauptsächlich, die auch einen ganz anderen Überblick haben da, wo die Verbindungen schon stattfinden, dass wir das auch noch ausweiten wollen, dass beispielsweise der Radius auch vergrößert werden kann, dass andere Kooperationen stattfinden können, auch über die Bundesländergrenzen hinweg. Also die HAWs werden auf jeden Fall in unserem neuen Programm und in den unterschiedlichen Säulen auch eine große Rolle spielen.
Ihre Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie haben gerade die Länder, die GWK angesprochen. Das bezieht sich ja insbesondere auch für die neue deutsche Anwendungsforschungsgemeinschaft, die ja gerade auch Forschung an den HAWs stärken soll. Das wird jetzt aktuell mit den Ländern gemeinsam vorangetrieben. Welche Schwerpunkte verfolgt denn die Bundesregierung in den Verhandlungen mit den Ländern hinsichtlich der DAFG?
Naja, also ich habe auf jeden Fall jetzt in den letzten Gesprächen, die wir mit den unterschiedlichen Ländern hatten, da gar keinen großen Unterschied zwischen Bund und Ländern feststellen können. Oder vielleicht habe ich Ihre Frage auch nicht richtig verstanden. Also wir haben den gemeinsamen Schwerpunkt, dass wir gezielter, schneller in die Anwendung wollen, dass wir diejenigen, die in der Forschung sind, dass wir die schneller auch mit der Wirtschaft verknüpfen wollen. Aber das ist ein gemeinsames Anliegen. Da haben wir auch gemeinsame Beschlüsse. An den Details wird jetzt auch noch in den Fachausschüssen auch beraten. Also da gibt es gar keinen Dissens eigentlich zwischen dem Bund und den Ländern an der Stelle.
Ihre Zeit, Dankeschön. Hier gibt es keine weiteren Nachfragen. Dann hat jetzt für die nächste Hauptfrage für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort die Abgeordnete Dr. Andrea Lübcke.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich auch an Frau Ministerin Beer. Ich möchte gerne noch mal auf die Hightech-Agenda zurückkommen. Wir haben schon gehört, wir haben die Hightech-Agenda, um Deutschland zu einem wettbewerbsfähigen, innovativen Standort zu machen, Innovationsstandort, Forschungsstandort. Die Hightech-Agenda beschreibt aber nicht nur die Schlüsseltechnologien und strategische Forschungsfelder, sondern zum Beispiel auch Hebel, um das tatsächlich erfolgreich umzusetzen. Unter Hebel 1 als eine ganz wichtige Maßnahme wird die IP-Strategie benannt. Also es geht hier um den Umgang mit geistigem Eigentum. Meine Frage dazu, wir haben dazu noch nie was im Ausschuss so richtig gehört. Was ist da der Stand der Dinge? Wann wird sie kommen? Und welches Ministerium hat hier eigentlich die Federführung?
Dann können wir gern beim nächsten Mal auch im Ausschuss drüber sprechen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Da sind wir auch in einer engen Abstimmung, weil wir zwar einen Teil der Zuständigkeit haben, einen Großteil liegt aber im Bundesjustizministerium. Und deswegen sind wir da auch mit den Kollegen in einer engen Abstimmung. Genauen Zeitplan kann ich Ihnen jetzt an der Stelle noch nicht sagen, aber nur, weil ich es ja vorhin auch schon auf eine andere Frage erwähnt habe, dass es die Hightech-Agenda der ganzen Bundesregierung ist, ist ja auch das Bundesjustizministerium, hat auch einen grünen Haken hinter die Hightech-Agenda und hinter die Hebel gemacht. Also arbeiten wir auch gemeinsam an dem Ziel.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank für diese Antwort, Frau Beer. Eine zweite Frage bezogen auf einen zweiten Hebel. Dort ist das Forschungsdatengesetz als ganz wichtige prioritäre Maßnahme auch aufgeführt. Die Community wartet darauf. Versprochen wurde sie zum Ende letzten Jahres bereits. Im Moment, nach meinem Kenntnisstand, gibt es noch keinen geeinten Entwurf. Können Sie uns hier den aktuellen Stand mitteilen und sagen, wann wir im Plenum mit einem Entwurf rechnen können?
Also wir haben einen Entwurf, den haben wir auch schon vorgelegt. Und jetzt ist es halt auch. Und jetzt gilt es aber noch, dass er auch ins Plenum kommt. Also an mir wird es nicht scheitern. Wir haben übrigens auch unser Ziel erreicht, dass wir auf jeden Fall den Entwurf auch noch im Jahr 2025 vorgestellt haben. Und ich würde mal vom Zeitplan her sagen, dass es irgendwann Frühsommer, Mittelsommer, Spätsommer der Fall sein wird. Also es dauert nicht mehr lange.
Jetzt hat das Wort für die nächste Hauptfrage die Abgeordnete Kerstin Vierecke.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesminister Frei. Ich würde sagen, wir haben heute wirklich erleben einen guten Tag mit einer sehr, sehr guten Nachricht, denn Ungarn hat endlich die Blockade zum EU-Hilfspaket für die Ukraine beendet und auch den Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. In der letzten Woche fanden die deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen hier in Berlin statt. Wie gewährleistet das Bundeskanzleramt eine abgestimmte, langfristige, tragfähige Unterstützung für die Ukraine im Einklang mit den sicherheits- und verteidigungspolitischen Interessen Deutschlands?
Frau Kollegin Vierecke, vielen Dank für diese Frage. Wir gewährleisten genau das. Wir haben es zum einen mit abgestimmten europäischen Maßnahmen zu tun. Da ist es ganz entscheidend, dass in den nächsten Tagen das Geld fließen kann an die Ukraine, dieser 90 Milliarden Euro Kredit. Das ist genauso wichtig, dass das 20. Sanktionspaket jetzt auf den Weg gebracht werden kann. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe bilateraler Unterstützung Deutschland-Ukraine, sowohl im militärischen wie im zivilen Bereich. Und ich möchte anknüpfen an die deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen, die wir vergangene Woche hier in Berlin hatten und die deutlich gemacht haben, dass es wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe ist, wo wir voneinander lernen können und auch wir sehr stark von den spezifischen Erfahrungen in der Ukraine profitieren können. Wir sorgen für ein abgestimmtes und nachhaltiges Konzept.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Noch eine Nachfrage, und zwar, welche strategischen Leitlinien verfolgt denn das Bundeskanzleramt für die weitere deutsche Rolle im internationalen Unterstützungsrahmen?
Bezogen auf die Ukraine? Es liegt in unserem ureigensten Interesse, weil es ja eben gerade nicht nur um die Ukraine geht, sondern auch um die regelbasierte Ordnung und damit die Friedensordnung in Europa insgesamt. Und deswegen steht es in unserem ureigensten Interesse, und wir möchten die Ukraine befähigen, alles dafür zu tun, diese Aggression auch wirkungsvoll zurückzuschlagen. Da stehen wir aus wohlverstandenem eigenen Interesse an der Seite der Ukraine.
Und aus der CDU-CSU-Fraktion gibt es eine weitere Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Sie haben vorher gesagt, wir lernen voneinander, Deutschland, Ukraine. Welche konkreten Schlüsse ziehen wir denn aus dieser Situation für unsere eigene Resilienz und für unsere eigene Abschreckungsfähigkeit?
Vielen Dank, Herr Kollege Erndl. Genau das sind die Punkte, um die es geht. Wir haben es in der Ukraine mit einer Bevölkerung und mit einer Armee zu tun, die seit über 4 Jahren in einem existenziellen Abwehr- und Verteidigungskampf sind. Das zeigt die Resilienz, die man im Grunde genommen von Tag zu Tag steigern kann. Und das lässt natürlich auch Rückschlüsse auf die Steigerung der Resilienz unserer Gesellschaft und unseres Staates zu. Und genauso die technologische Entwicklung im Bereich der Verteidigungssysteme. Das ist atemberaubend. Davon können wir im Grunde genommen nur lernen.
Danke.
Zu einer weiteren Nachfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Steffen Schröder.
Herr Minister, Sie hatten ja gesprochen, dass Präsident Zelensky letzte Woche in Berlin war. Gab es in Seiten des Kanzlers weitere finanzielle Zusagen zu diesem Treffen oder nicht?
Herr Kollege Schröder, nein, es gab keine über das bisher Bekannte hinausgehenden Zusagen. Es ist im Rahmen dieser Regierungskonsultationen sind insgesamt 12 Vereinbarungen unterzeichnet worden, MOUs und andere Dinge, die in den unterschiedlichsten Bereichen die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gestärkt haben.
Zu einer weiteren Nachfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Reichert.
Herr Minister, wir haben hier heute über zahllose Sparmaßnahmen gesprochen, bei Alleinerziehenden, im Gesundheitswesen und überall. Und jetzt verkünden Sie hier, es wäre ein guter Tag, dass weitere deutsche Steuermilliarden, die wir ohnehin schon in der Vergangenheit in viel zu hohem Maße in diesen Krieg verschwendet haben, weiterhin fließen. Sie sprachen ja auch von bilateralen Abkommen. Wie erklären Sie den Menschen in Deutschland, dass diese Dinge hier im Sinne der Verlängerung eines längst durch Verhandlungen zu lösenden Krieges weiter vorangetrieben werden, während hier
Ihre
gespart
Zeit
werden soll bei den Bürgern
Herr
in Deutschland?
Herr Abgeordneter.
Herr Kollege Reichert, ich habe vor allen Dingen über einen 90-Milliarden-Euro-Kredit auf europäischer Ebene an die Ukraine gesprochen. Aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass gerade für eine so internationalisierte Volkswirtschaft wie die unsere die regelbasierte Ordnung von existenzieller Bedeutung ist. Und deshalb geht es um die Friedensordnung in Europa insgesamt. Und darüber hinaus will ich einfach nur sagen, wenn derjenige, der angreift, nachweisbar und vielfach gezeigt, nicht bereit ist, an den Verhandlungstisch zu kommen, dann ist im Grunde genommen über die Möglichkeiten, die wir derzeit haben, alles
Ihre
gesagt.
Ihre Zeit ist am Ende. Und zu einer weiteren Hauptfrage hat jetzt das Wort die Fraktion Die Linke. Und da fragt der Abgeordnete Pascal Meiser.
Herr Minister Frei, Bundeskanzler Merz hat sich diese Woche dahingehend geäußert, dass die gesetzliche Rente künftig nur noch eine Basisabsicherung sein solle und nicht mehr der Lebensstandardsicherung dienen soll. Dabei wissen wir, noch immer mehr als die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner müssen sich alleine auf die gesetzliche Rente verlassen. Im Osten sind es noch deutlich mehr. Daher meine Frage an Sie, ganz einfach, ist es, was der Bundeskanzler diese Woche gesagt hat, die Position der Bundesregierung?
Also zunächst einmal, Herr Kollege Meiser, gilt, alles, was der Bundeskanzler gesagt hat, ist richtig und zutreffend. Er hat natürlich auf die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, hingewiesen, auf die Demografie, die dem zugrunde liegt. Und deswegen haben wir hier gewaltige Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Nicht zuletzt deshalb haben wir eine Alterssicherungskommission eingesetzt, die im Juni ihre Ergebnisse vorlegen wird. Und richtig ist, dass wir eben daneben auch die private und die betriebliche Altersvorsorge stärken müssen und wollen. Und das haben wir übrigens als Bundesregierung in den vergangenen 12 Monaten auch schon intensiv getan.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank. Ich bin gespannt, ob das jetzt die Antwort lautet, das ist eine abgestimmte Position der Bundesregierung nicht. Also, oder macht der Bundeskanzler, was er will, und der Koalitionspartner weiß nicht so recht. Aber vielleicht noch mal in Bezug nehmend auf eine aktuelle Umfrage, die heute veröffentlicht wurde, Sozialstaatsradar. 77% sagen, eine gemeinsame gesetzliche Rentenversicherung, in der alle einzahlen, finden sie richtig. 75% sagen, sie wären sogar bereit, mehr Beiträge zu zahlen, wenn dafür auch die Leistungen dauerhaft gesichert sind und sogar noch steigen würden. Und auch bei den Jüngeren sind die Zahlen eindeutig. Meine Frage an Sie, warum Sie nehmen Sie das nicht als Auftrag, sondern
Ihre
machen
Zeit
genau
ist
das Gegenteil?
Zu Ende.
Wie gesagt, Herr Kollege Meiser, wir warten die Ergebnisse der Alterssicherungskommission ab. Die werden in Kürze vorliegen. Daraus werden wir die politischen Schlussfolgerungen ziehen. Aber unsere Hauptherausforderung ist die Demografie. Und nach dem Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung ist es eben so, dass jeder, der einzahlt, dementsprechend auch wieder Ansprüche auf Auszahlung erwirbt. Und deswegen können wir mit den von Ihnen in den Raum gestellten Maßnahmen diese Herausforderung alleine sicher nicht lösen.
Wir sind jetzt leider am Ende der Befragung der Bundesregierung angelangt. Die Zeit ist vorbei. Genau, das tut mir leid, aber dann kann ich keine weiteren Nachfragen zulassen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 21-19